Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und vor allen Dingen unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout. Oh,
danke. Danke.
Schön. Sie hat das nicht gesagt.
Es hat Jahre gedauert und gesagt. In diesem Jahr schaffst du es noch,
bevor wir ins Neue gehen. Ja, ich habe gedacht, die letzte Folge in diesem Jahr, da kann ich dir den Gefallen mal tun.
Dankeschön.
Ja, du hast ja sonst nichts.
Ja, ich habe wirklich nichts. Ich bin nackt. Ich gehe nackt und unschuldig in das neue Jahr, mein Lieber.
Beides würde ich gerne sehen.
Ich nicht.
Also nein? Nackt würde ich gerne sehen.
Unschuldig. Ich glaube nicht, dass sie es schafft, nackt und unschuldig ins neue Jahr
zu gehen. Ja, das ist schwierig. Ich wurde übrigens letztens genannt, you have a golden penis. Ist das ein Kompliment?
Kommt drauf an, warst du vorher blank in irgendeinem Loch und da klebte was dran?
Nein, ich weiß auch nicht so recht, wie das gemeint war. Vielleicht aber ich fand es schön.
Als Freude gespendet.
Ich habe Freude gespendet.
Vielleicht war weich, golden und teuer, man weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber es war ein schöner Satz.
Ihr seht schon, liebe ZuhörerInnen, es wird spannend.
Und außen.
Heute, genau. Es wird spannend heute. Wir haben uns überlegt, wir machen etwas, das nicht so ganz typisch ist. Also wir machen eine letzte Folge zum Jahr. Ja, mit einem quasi Jahresrückblick, aber eben nicht so strukturiert. Das wird sehr, sehr chaotisch. Also wir haben jeder 82 Themen, die wir kurz mal ansprechen wollen, die wir gut finden, schlecht finden. Ja. Und uns wird sicherlich noch was einfallen. Also stellt euch auf Chaos ein.
Im Prinzip war aber die Aufgabe, 3 Best-ofs rauszusuchen.
Ja, drei Dinge, die wir ganz toll fanden.
Ja, das war die ursprüngliche Aufgabe.
Genau, und irgendwie machen wir das auch. Aber ja, es ist jetzt noch so viel dazugekommen, was man kurz nochmal anreißen muss.
Ja.
So, ne?
Aber vorher müssen wir erstmal reinkommen. Wir müssen ja nicht nur gleich über Golden Penis reden, sondern
du hast damit angefangen.
Ja, ich korrigiere mich gerade.
The Golden Penis wäre
goldenen Gemächt.
The Golden Penis wäre auch so eine Serie,
Golden,
die ich gerne angucken würde.
Golden ist
ja Alliteration
leider Gottes.
Ich wollte nur,
ja. Hätte er groß gesagt, wäre schön.
Ach so.
Vielleicht ist das die pornografische Variante von Golden Girls, The Golden Penis.
Genau.
Golden Nach Golden Palace kommt der Golden
Phallus. Mein 29-jähriger Phallus wurde als älter eingeschätzt.
Ja.
Okay, gut, darüber will ich jetzt nicht nachdenken.
Wie lange muss man verheiratet sein, um die goldene Hochzeit zu
kriegen? Ich möchte jetzt auf das eingangs zur Tradition, zur liebgewordenen, auch jetzt Neujahrstradition gewordenen Spieles, möchte ich jetzt überleiten.
Ja.
Was in diesem Fall bedeutet, dass wir unsere guten Vorsätze, die wir alle fürs neue Jahr schon haben, nicht einfach abspulen, sondern um es schwieriger zu machen, in eine Folge von Stadt, Land, Fluss umarbeiten. Das heißt also, dass einer von uns A sagt, dann sagt ein anderer Stopp und der A gesagt hat, muss denn bei dem Buchstaben, wo er angekommen ist im Kopf, den sagen und
wir
dazu
alle.
Dann müssen
dazu
wir alle …
Und dazu muss die Gegenperson einen guten Vorsatz …
Ja, so. In dem
Bekannt Dreh. Geben.
Also fang einfach mal
an. Ein Buchstabe und wir müssen alle mit dem Buchstaben …
Ja, irgendwie so.
So, ich fange
genau,
mal,
ich fange mal an
und mach mal Tatjana.
A. Wir alle, Paul. Wir alle müssen zu den Buchstaben dann anfangen.
Ach so, und muss ich jetzt Stopp sagen, wenn du
A sagst? Stopp sagen.
Okay.
A.
Oder? Warte mal.
Wir
machen
alle.
Wir alle? Oder
ja, wir machen alle.
Gut,
Stopp.
Okay.
L.
L, guter Vorsitz mit L. Leben. Lust. Ich möchte ein
Willst lustiger werden.
Ich möchte ein sexuell aktives, befriedigendes, lustvolles 2022 erleben.
So. Du bist jetzt schon der selbsttitulierte Cum-Dump des
Prenzlauer Berges.
Ja.
Wie viel lustvoller kann es denn noch werden?
Es kann noch mehr werden, weil ich bin auf der Edge zwischen gerade noch fuckable alt und zu alt. Und deswegen glaube ich, dass das im Alter noch weiter abnehmen wird. Und
unterschätzt Berlin
nicht,
es gibt hier für alles einen Fetisch.
Deswegen möchte ich ein lustvolles Jahr erleben.
Okay.
So, das ist mein
Lustkreisen.
Die Lustkreisen. Tatjana, die Lustkreisen.
Ja.
Nach die weiße Maasai und die Wanderhure kommt jetzt die Lustkreisen.
Das ist genau mein Ziel.
Okay.
Und deins?
Gib mir 9 Buchstaben.
Let's try that. Nein, wir
auch alle mit L?
Ja.
Traditionell würde man jetzt sagen, ich möchte leichter werden, so wie Ursula Carven gerne sagt, mach dich leicht. Aber ich will eigentlich nicht abnehmen. Nö, will ich eigentlich nicht. Also ja, natürlich wäre ich gerne dünner, aber ich will den Prozess der Diät nie wieder vollziehen müssen, weil das so menschenfeindlich ist. Und ja. Nee, es ist auch so selbstfeindlich, ne, wenn man sich so
auch.
Mit sich nur so zwangstechnisch auseinandersetzt und sich alles versagt und aufrechnet und so. Ja. Und ich habe das jahrelang gemacht und habe eine saftige Bulimie gehabt und habe heute noch damit zu kämpfen. Also nein, das ist es nicht. Es sollte was Positives werden, Bärbel, reiß dich zusammen. mehr Lesben kennenlernen, mehr Lutschen
ist doch schön, nee, mehr Lesben kennenlernen
auch so
ist
viel auch, gemacht. Ja, auch zu Lesben anstrengend. Kennenlernen, super, aber Lutschen habe ich auch schon so viel gemacht, mehr leise. Labern kann ich auch nicht sagen,
labern.
Leisen,
leise,
mehr leise sein?
Mehr leise sein?
Are you trying to tell me something?
Oder auf gut Deutsch, what are you talking about?
Halt die Klappe.
Mehr Lametta.
Mehr Lametta.
Mehr Lametta, so, mehr Lametta, danke
mehr
schön.
Lametta,
Paul.
Ich mache es ganz kurz und sage, ich möchte gerne langsamer essen.
Ja,
das
ist ein guter Vorsatz.
Mehr Genuss durch langsameren Konsum.
Sehr gut.
So.
Ja.
Muss ich gleich noch einen Schluck trinken.
Ja.
Klingt super. Okay, und jetzt überlegen wir uns eine Sache, die wir zurücklassen wollen im alten Jahr, mit dem gleichen Prinzip.
Okay.
Ne? Ich sage A und du sagst Stopp.
Okay.
A.
Stopp.
O.
Oh. O ist ein schwerer Buchstabe. Was ist nochmal Osteoporose? Darf ich das?
Etwas, worauf du dich freuen kannst im neuen Jahr.
Das ist Kalziummangel in deinen Knochen.
Nichts, was du zurücklässt, das ist etwas, worauf du dich noch freust.
Das kommt erst noch.
Ja, bei O bin ich jetzt aber auch überfragt.
Was war das noch mit Riechen?
Olfaktorisch.
Ja, ist aber auch langweilig. Das Sherpa-Parfum stinkt übrigens.
Hast du wirklich?
Ja, ist gerade in Europa neu rausgekommen.
Hast du
einen Freund gekauft? Habe ich gerochen, stinkt.
Oh. Liegt vielleicht an dem Freund.
Nee, stimmt. Ich habe es auch ausprobiert.
Oh. I wanna like it.
Mm-mm.
Okay. Ich möchte weniger oberlehrerhaft sein. Was natürlich glatt gelogen ist, because
bist
I love
gar
it.
Nicht. Du bist es doch gar Na,
mit
nicht.
Euch nicht. Mit
Nein.
anderen Leuten schon. Bei euch habe ich ja keine Chance.
Nee.
Paulchen.
Offen. Ich möchte offen sein. Offen.
Sagt der Kamm dann.
Es geht darum, Dinge
meine,
zurückzulassen, Liebes.
Nicht meine. Ach so, stimmt. Dann hast du es aber auch falsch gesagt.
Nein, ich habe gesagt, ich möchte meine weniger oberlehrerhaft
so,
sein. Ich möchte meine Oberlehrerhaftigkeit zurücklassen.
Oh Mann.
Obsessiv können wir sein. Wir können.
Oh, ich habe ein schönes plattdeutsches Wort. Obstinage. So ähnlich
heißt
das.
Was ist denn das?
Obstinage, ja, das weiß ich auch nicht so recht. Auf jeden Fall will man es nicht sein.
Okay.
Oll. Man will nicht oll sein im Alter. Man will nicht oll sein.
Very good.
Ja, ich will nicht oll werden. Ich will nicht so werden, dass ich irgendwie wie andere sehr bekannte Berliner Transen
Mach
nur noch bittere,
wieder?
Böse Kommentare schreiben
so
und gegen alles rumwettern.
Aber die
und
bucht dich doch immer.
Nee, die nicht. Die andere.
Paulchen.
Ich mache es ganz kurz. Ich würde gerne Offenbach in diesem Jahr zurück.
Okay, wir verabschieden uns von Offenbach.
Eine Stadt mit K.
We are so sorry. Schön. So.
Ja, ihr seht, wir feiern schon ein bisschen Silvester hier.
Ja.
Insofern.
Wir fangen gleich an mit Bleigießen und so. Nein,
das
gibt es
ja leider nicht mehr. Nur noch mit so blöden Zeugs, was nicht mehr richtig schmilzt.
Ach, das ist schwierig für Menschen wie dich, ne?
Ja, ja. Bleigießen war immer gut.
Böllern darf man nicht mehr Bleigießen.
Ich bin abergläubisch. Ja. Ich fand Bleigießen immer gut.
Wir können noch was anderes spielen. Wachsgießen.
Ja, das ist ja das, was nicht mal so richtig schmilzt.
Ach so.
Das
egal.
Gilt nicht.
Ich habe, kurzer Einschmiss. Wer von euch hat Gucci schon gesehen?
House of Gucci? Ike.
Ja. Du?
No. Ich bin kein
Darüber können wir gleich mal anfangen.
Ich war gestern Abend drin mit Candy. Also ich wurde ganz oft jetzt gefragt, ob ich hingehen will. Und ich habe ihm gesagt, nee, eigentlich nicht, weil meh. Und dann hat Candy aber gestern Abend geschrieben und hat gesagt, sie hat 2 Tickets. Und ob ich mit will, habe ich gedacht, na, das ist natürlich super, das mache ich. Und zwar auch hier um die Ecke. Und dann waren wir da. Und ich hatte ja wirklich schlimme Erwartungen, weil alle meine Freunde gesagt haben, es ist grauenerregend schlecht. Sie hätten die ganze Zeit nur gelacht. Gaga wäre ein Albtraum. Fand ich gar nicht. Ich fand die ziemlich gut. Also nicht durchgehend. Du hattest mir geschrieben, dass du sie brillant findest. Das
ich habe gesagt, sie ist so eine nicht. Brillante Schauspielerin in einem furchtbaren Film, was
so.
Sehr schwer ist.
Und sie, also ich finde, sie hatte mich ab der ersten 3-4 Sekunden hatte sie mich sofort in der ersten Szene. Ich finde, sie hat das wahnsinnig gut gespielt. Es gibt später so Sachen, das ist aber, glaube ich, auch der Regie geschuldet und das dem Drehbuch, wo ich sie einfach also ein bisschen viel fand. Ich glaube, also ne, dieses leichte Spielen am Anfang, als das alles noch easy ist und schön ist und so, das macht sie halt super. Schwierig wird es halt, wenn es halt dramatischer wird und sie mehr Screentime bekommt und also mehr Close-Up-Time und durchdrehen soll und so, weil dann ist es halt alles ein bisschen doll. So, aber ich finde, sie hat das gut gemacht. Aber wirklich das größte Problem des Films ist nicht Lady Gaga's Jared Leto. Das war ja, what the fuck was that?
Also mein Problem mit Herrn Leto ist, es gab ja noch, bevor ich in diesem Film war, irgendwie Vorschusslorbeeren und es fiel das Wort Oscar und die ganze Zeit so.
Also
und
nicht
dann
für
nach,
ihn.
Und dann, doch.
Razzie, Baby.
Nee, er ist auch für einen Oscar im Gespräch.
Also bitte.
Bei bestimmten Kritikern. Und ich habe das gesehen und gedacht, welche Sesamstraßenfigur imitiert der denn? Also, seriously. So, und, nein, also mein größtes Problem mit diesem, also, das ist ja eine Familie und eine Region, die da, also erstmal ist es für mich ja schwierig, dass amerikanische Schauspieler in einem amerikanischen Film, der in Italien spielt,
mit italienischem Akzent reden.
Da ist ja, meine erste Frage ist ja, why?
Ja.
So, weil ihr sprecht ja eigentlich alle Italienisch, also warum redet ihr jetzt eigentlich Englisch mit Italienisch?
The Metaness.
Das andere Problem ist, dass die spielen ja eine Familie, die haben aber alle unterschiedliche Akzente.
Right.
Also Gaga spielt ja offensichtlich eine Russin, also jedenfalls habe ich ihren
Akzent. Ich finde ihren Akzent gar nicht schlecht.
Ich finde ihren Akzent grau. Ich habe russische Freunde, die so Englisch sprechen. Das klingt für mich genau so. Und dann, Jared Leto hat einen anderen Akzent als Adam Driver. Adam Driver hat einen anderen Akzent als Al Pacino. Sure. Und Al Pacino hat einen anderen Akzent als Jeremy Irons, der seinen Bruder spielt.
Yeah.
Und ich habe mich die ganze Zeit...
Der übrigens aussieht, als wäre er schon eine Woche tot.
Der
muss man
übrigens
auch sagen.
Aussieht, als
aber
wäre,
schon seit Jahren.
Als wäre eine Woche tot. Und ich habe mich Wahnsinn. Die ganze... Also da saß ich wirklich in der Mitte und ich saß irgendwie neben Fräulein Frings und sagte in der Mitte dieses Films ganz laut in einem halbleeren Kino, das muss doch irgendjemandem aufgefallen sein. Und... Und so generell, also ich verstehe den Film auch nicht, weil wenn der Film darauf auf diesen, das können wir ja jetzt sagen, weil die Geschichte ist ja bekannt, auf diesen Mord zum Schluss hinarbeitet, dann müsste mir irgendjemand erklären,
wo die Motivation
für diesen Mord in diesem Film versteht ist.
Komplett.
Weil,
warum sie so ist, warum sie obsessiv
also
ist.
Adam Driver als am Anfang sehr entzückend tapsiger Ehemann fängt auf einmal über Nacht aus irgendwelchen Gründen an, sich anders zu verhalten als bisher.
Ja.
Warum wird aber auch nicht richtig gesagt.
Nö, neue also, Ische.
So, neue Ische, ja, aber auch warum er diese neue Ische will, weil bisher hat er ja dieser relativ pferdegesichtigen Frau, die Gaga da spielt, bisher immer erzählt,
sie sieht aus, in dem Film.
Es wird aber immer gesagt, sie sieht aus wie Elizabeth Taylor. Was? Und ich saß immer davor und sagte, no you don't. Ja.
Das kann nicht sein.
Und jedenfalls, also das Buch. Also entweder war das mal ein Mehrteiler, wo sie irgendwie zwischendrin zwei
das
Folgen gestrichen haben.
Das hätte ein guter Mehrteiler werden können.
Das hätte ein guter Mehrteiler werden können.
Miniseries, True Crime, so
aber,
auf Netflix.
Also ich dachte die ganze Zeit, wie kann man denn 2,5 Stunden Film machen?
Wahnsinn.
Und das ist dann so, dass da Lücken drin sind. Also da klaffen ja irgendwie Motivationen und Handlungslöcher, die so groß sind wie der Grand Canyon. Es ist ja absurd. Ja.
Also dafür,
dass Tatjana ist jetzt fertig mit dem Thema.
Ja, genau. Dass wir
durch
ja
mit
eine
Gucci.
Top 3 machen wollten, ist das schon mal der erste
Superfall. Der kommt nicht vor.
Ja.
Ne, Schatz?
Ja.
Ja.
Und ich könnte jetzt auch sagen, finde es schade, dass ich von einer Samantha zu einer Miranda geworden bin. Aber mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen,
why?
Weil das müssen die Leute selber gucken.
Tell
ja, weil nicht alle haben bisher And Just Like That gesehen.
Ja, das ist ich zum Beispiel.
Ja, genau. Insofern müsst ihr das alle sehen. Ich bin in dem Alter, wo ich es toll finde jetzt. Aber auch das ist nicht eins meiner Top 3. Ich fange jetzt einfach mal an.
Entschuldige,
So, Tatjana, bitte eine
bitte
deiner drei schönsten Dinge des Jahres.
Einer meiner drei schönsten Dinge des Jahres, abzüglich der Highlights, die wir natürlich schon in den früheren Folgen im Jahr 2021 verwurstet haben. Da sind natürlich, wenn man die mit reinnehmen würde, hätte ich eine andere Auswahl gemacht. Aber unsere Aufgabe war, drei neue Sachen zu finden. Und glücklicherweise habe ich etwas gefunden, was ihr alle noch nicht habt sehen können, weil die Deutschlandpremiere war jetzt und der Film kommt erst im März in die Kinos. Ich rede von Parallele Mütter von Almodovar. Ihr wisst ja, ich bin großer
Aldo-Movar-Fan.
Und der neueste Film heißt halt Parallele Mütter und ist erst im September 21 in Venedig als Eröffnungsfilm gezeigt worden. Es ist ein bisschen untypischer für Almodovar, ein reines Drama. Also es ist ganz wenig Camp, das, was wir Camp nennen. Die Hauptrollen spielen Penelope Cruz, die immer mehr zu der neuesten, schönsten Version von Sophia Loren wird. Also die in diesem Film so hübsch ist. So hübsch. Und endlich wieder Rossi Di Palma. Und endlich wieder Giulietta Serrano. Giulietta Serrano kennt keine Sau, aber ihr kennt alle Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Die Irre, die auf dem Motorrad sitzt mit der Frisur im Föhn, Wind und der Knarre in der Hand. Die spielt eine Oma in diesem Film. Und das ist auch süß, dass der die Alten immer noch wieder beschäftigt. Ja. Das finde ich ganz schön. So, Parallele Mütter ist im Prinzip, ich mach's kurz, also es ist natürlich wieder wahnsinnig verschachtelt und kompliziert, aber im Prinzip sind es zwei Frauen. Eine, Penelope Cruz, heißt Janice, die wird mit 40 nach dem One-Night-Stand schwanger und freut sich. Und eine 17-jährige Anna, die Schauspielerin ist eine Neuentdeckung, aber wirklich auch gut, die ist vergewaltigt worden von so einer ganzen Gruppe Kerle. Und sitzt jetzt weniger gut gelaunt im selben Zimmer der Entbindungsstation. Und beide sind nun, kriegen gleichzeitig ihre, auch beide eine Tochter. Und diese Entbindungsstation alleine sieht aus wie eine Eisdiele. Also die Farben sind sensationell. In diesem Film ist wieder Almodovar auf der, wie soll ich sagen, die absolute Höhe seiner farblichen Komposition. Also jedes Bild ist wie eine Postkarte. Mhm. Man kann nichts schöner machen, als wie dieser Film gefilmt ist. Und nun geht es in diesem ganzen Film, das Metathema ist Mutterschaft und Verhältnisse von Mutter. Das hat er schon in alles über meine Mutter und so weiter. Das ist ein großes Thema. Und jetzt hat er also wirklich wieder das Drehbuch selber geschrieben und hat eine Verschachtelung erfunden, die auch wieder ihresgleichen sucht, aber die viel leichter zu erklären ist, als wie zum Beispiel schlechte Erziehung, über die wir letzte Woche, vor zwei Wochen gesprochen haben.
Mir fällt gerade auf, dass ihresgleichen auch ein sehr schöner Dragname wäre.
Ihresgleichen, ja, das kann sein. Also auf jeden Fall kriegen die beide ihre Töchter. Und dann geht's weiter.
Danke,
dass,
Paul.
Janice, also Penelope Cruz, die hat den Kindsvater, im Prinzip war klar, dass das nichts wird. Der ist verheiratet, seine Frau stirbt gerade an Krebs. Also wie das so ist, immer großes Drama, ne? Und dann kommt er irgendwann zu Besuch und guckt sich das Kind an. Und das Kind sieht sehr asiatisch aus. Und er sagt so, ich erkenne mich überhaupt nicht wieder in diesem Kind. Bist du sicher, dass es von mir ist? Und da ist die natürlich total beleidigt, weil sie hat nur mit ihm wirklich diesen One-Night-Stand gehabt. Sie ist übrigens Werbefotografin und hat ihn fotografiert. Er ist Anthroposophe. Und als sie das erfahren hat, hat sie ihn sofort überredet, doch bitte mal ein Massengrab auf einem Feld auf dem Land auszuheben, in der ihr Urgroßvater liegt, weil diese ganzen ermordeten Widerstandskämpfer in der Franco-Zeit, die sind alle nicht auf ordentlichen Friedhöfen beigesetzt worden. Also es gibt mehrere Parallelhandlungen.
Ich höre dir jetzt einfach zu, ich bin gerade ausgestiegen, das habe ich nicht verstanden.
Leichter machen, das zu verstehen. Auf jeden Fall sagt dieser Typ, ich erkenne mich nicht wieder, und sie macht dann einen DNA-Test, weil in ihr sind Zweifel geweckt worden. Und es kommt Tatsache raus, sie ist nicht die Mutter. Und sie ist natürlich völlig ratlos. Sie weiß überhaupt nicht, was passiert. So,
zweimal
parallel.
Zwei.
Genau, zweimal zwei. Ja. Die Babys wurden verwechselt. Andere, die Anna, die hat also auch ihr Baby und die zieht aber aus, weil ihre Mutter ist Theaterschauspielerin und muss die Karriere vorantreiben und interessiert sich nicht für ihre Tochter und ihre Enkelin erst recht nicht. Das ist auch eine ganz tolle, böse Schauspielerin, die da mitspielt, dann als deren Mutter. Und die zieht also aus, macht sich selbstständig mit 17 und kellnert im Café, wo? Unten im Haus, wo Penelope Cruz wohnt. So ein Zufall. Und sie laufen sich über den Weg. Und da Penelope Cruz eine obsessive Mutter ist, die ihr schwedisches Au-pair-Mädchen hasst, weil sie glaubt, die macht nicht genug für das Kind. Und
lass mich raten, sie heißt Inga.
Ja, irgend sowas. auf jeden Fall sagt sie, zieh bei mir ein und werde mein Au-pair. wo ist denn dein Baby? Und dann sagt die Anna, das ist inzwischen schon tot. Das ist nämlich gestorben an einem plötzlichen Kindstod. Und da begreift Penelope Cruz erstmal den Zusammenhang, aha, vielleicht wurde das ja verwechselt und oh, meine echte Tochter ist tot und oh, dann kann ich ja nicht sagen, dass meine Tochter deine Tochter höchstwahrscheinlich ist und lässt die also einziehen und behält das aber für sich, das Geheimnis. Und daraus könnt ihr euch vorstellen, eine Milliarde Komplikationen, aber es ist wirklich nicht auf Trash und Witz gemacht, sondern es zeigt wirklich diese Penelope Cruz, die so eine gute Schauspielerin ist, die muss eben zeigen, diese ganze, die Schuld, die auf ihr lastet, der Druck als alleinstehende Mutter, das schlechte Gewissen der Anna gegenüber, weswegen sie die natürlich einstellt, weil sie das wahnsinnig schlechte Gewissen hat, immer wenn sie die Tochter und die Mutter, die junge Mutter zusammen sieht und so weiter. Also alles spielt die mit ihren Augen so toll, so toll. Und das ist die Kunst dieses Filmes, dass der als Frauenregisseur sowieso ja Bekannte da nochmal ein Meisterstück abliefert. Rossi Di Palma hat höchstwahrscheinlich gehört, dass da so ein Film gedreht wird und hat gesagt, hör mal, ich bin lange nicht mehr vorgekommen, ich will in diesem Film mitmachen. Und da hat er ihr eine völlig sinnlose Rolle reingeschrieben, die überhaupt nichts mit der Handlung zu tun hat. Aber dadurch, dass sie manchmal auftaucht und ein paar dumme Sprüche macht, liebt man das natürlich noch umso mehr, weil sie, je älter die wird, desto irrer ist die und die ist toll, ne? Die lieben wir alle. Ja, also insofern eine ganz, 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 ganz große Empfehlung, wenn er jemals in unsere Kinos kommt, weil jetzt durch die Pandemie ist er wieder verschoben worden und so weiter und so fort. Und man sieht natürlich wieder Kamera von oben ins Dekolleté von Penelope Cruz beim Tomatenschneiden in einer Wohnung in Madrid, die ihresgleichen sucht, dann auf dem Land, natürlich in einem Landhaus, was farblich genau in die Umgebung passt und das Massengrab ist natürlich auch farblich auf die Autofarbe des Autos, was vorfährt, abgestimmt. Also alles vom Feinsten. Ich kann den Film sehr empfehlen. Guckt ihn heimlich, wenn ihr wisst, wo. Und ansonsten, ach so, eine lesbische Szene mit Penelope Cruz gibt es auch, wo sie ordentlich geleckt wird. Also insofern, was will man mehr?
Tatjana.
Ja.
Ja.
Das ist mein Tipp. Nummer eins.
Ja, was will man mehr?
Ja, was will man mehr?
So, top that, bitches. Ich mach mal gleich und kurz. Wir hatten ja eigentlich gesagt kurz.
Ich habe gesagt, ich nehme meine drei Tipps ernst.
Danke, Paul.
Ich mach mal mit einem auch den schon oft verschobenen Film, der jetzt endlich in den deutschen Kinos war und seit wenigen Wochen auf DVD, Blu-ray und als Stream zu haben, ist weiter meiner schönsten, und so alt ist der Film inzwischen wirklich, meine große Entdeckung 2019 war der letzte Film von Xavier Dolan, der damals einmal in Babylon bei einer Sondervorführung lief, wo ich war. Und ich bin eigentlich kein großer Freund von Dolan, weil ich den oft sehr verkopft als Autoren finde und sehr eitel. Aber eine Sache muss ich ihm zugestehen, nämlich er ist ein brillanter Schauspieler, wenn er das sein will und das richtige Buch hat. Dieses richtige Buch hat er sich in diesem Fall selber geschrieben. Dieser Film heißt Matthias und Maxim. Mhm. Und ist meine schönste, ich weiß gar nicht, ob es schwul ist, es ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern, die in einer Freundesklicke unterwegs sind. Der eine heißt Matthias und der andere heißt Maxim, den spielt Xavier Dolan. Und diese beiden Jungs, man glaubt die erste Stunde über, man säße in einem Film über irgendwelche, ich sage jetzt mal das altmodische Wort, Hetero-Raudis, die irgendwie saufen und ficken und Partys machen und durch die Gegend fahren und man merkt aber auch die ganze Zeit zwischen Raudis. zwischen diesen beiden Jungs findet irgendwas statt, man weiß aber auch nicht genau was, die nähern sich an und gehen dann wieder weg und so, bis es zum Schwur kommt. Dieser Schwur ist auch die Eröffnungssequenz des Films, sie landen nämlich bei einer Party oder kurz danach zusammen in einem Schuppen und küssen sich. Und das wird am Anfang kurz angerissen und dann wird uns die Geschichte davon erzählt, wie es zu diesem Kuss kam. Und der Film kommt, der Höhepunkt des Films ist auch dieser Kuss. Und dieser Kuss wird aber, wenn er dann nochmal gezeigt wird, nachdem wir wissen, wie man da hingekommen ist, das ist einer der epischsten, längsten und schönsten Filmküsse, die ich je gesehen habe. Also die küssen sich dann wirklich 5 Minuten lang. Ich dachte die ganze Zeit, während ich das zum zweiten Mal geguckt habe, beim ersten Mal war ich so ergriffen, dass ich überhaupt nicht darüber nachdenken konnte, wie das produziert worden ist. Beim zweiten Mal gucken dachte ich irgendwie so, wenn ihr das auch nur 3-mal gedreht habt, müsstet ihr dazwischen immer eine Stunde Pause machen, weil eure Lippen so geschwollen waren.
Also
weil
wir reden von einem richtig fetten Kuss.
Wir reden von einem endlosen Kuss mit Zungenaktion zwischen zwei wirklich schönen Männern, wo eine, also das, was die beiden da machen, ist mit, die reden nicht, sondern dir wird über reines Schauspiel, über reines körperliches Schauspiel zwischen diesen beiden Männern so viel Gefühl vermittelt und so eine Bandbreite von Gefühl. Also du weißt, du siehst parallel, die beiden genießen sehr, was sie da machen. Sie sind aber auch verzweifelt darüber, weil sie nicht wissen, was das bedeutet. Und sie sind auch irgendwie merkwürdig berührt, weil sie nicht wissen, welche Art von Beziehung sie eigentlich gerade zueinander haben. Und das alles wird dir durch reines Schauspiel erklärt. Ich finde es wirklich erstaunlich, dass die nicht alle mindestens für den César, es ist eine französische Produktion, wie so oft bei Donen, ich glaube eine französisch-kanadische Produktion, nominiert waren und das nicht alles gewonnen haben, weil was da schauspielerisch auf die Beine gestellt wird von dem gesamten Ensemble.
Diskriminierung, aber, ich sagte, die aber, Antwort heißt Diskriminierung.
Aber auch besonders von diesen beiden Jungs ist atemberaubend. Also wer im neuen Jahr noch eine wirklich, wirklich schöne Liebesgeschichte braucht mit einem, mit dem sensationellen Filmkuss des Jahres. Bitte Matthias und Maxim gucken.
Und zwar auf Prime gerade für 3,99.
Ja, das wissen wir nicht, ob das, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, noch so ist, aber man kann den Film für sehr wenig Geld leihen und hat damit wirklich einen sehr schönen Abend.
Guter Tipp.
Das ist doch schön.
Guter Tipp.
Du hattest kurz gesagt, Paul, aber naja.
Ich habe mir Mühe gegeben. Ich war kürzer als Tatjana. Ja, für meine Verhältnisse war das kurz.
Ja, für seine war es echt kurz. True. Und daran wirst du jetzt gemessen, Schatz. Was kommt denn nun?
The rudeness. Dann mache ich was Kurzes. Ich habe nachher noch was Längeres. Ich mache einen der schönsten Momente, die ich hatte im letzten Jahr. Gar kein Film oder ein Buch. Also es gibt einen Film dazu tatsächlich, aber der ist auch vergleichsweise kurz, aber es war für mich ein wunderbarer Moment. Und die Rede ist von dem About You Pride-Film. About You ist ja der Clothing-Online-Store, den man kennt. Und About You kennst du nicht?
Nein.
Nee, diese Folge wird gesponsert von About You.
Nein. Du warst in Zalando, kannst du online Klamotten bestellen. Sitzen mittlerweile in Berlin, saßen da, glaube ich, noch mit Hauptsitz in Hamburg. Und die haben sich gedacht, sie möchten zum Pride Month ein kleines Filmchen machen, ein Video machen. Groß Pinkwashing war der große Vorwurf. Es sind aber nur queere Menschen beteiligt gewesen, außer jetzt in der Produktion. Ich wurde da angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Das Thema wäre Generations of Pride. Also man möchte queere Menschen aller Generationen zeigen und deren Lebenswege ein bisschen nacherzählen, das dann zusammengeschnitten soll ein komplexes Bild davon geben, was wir schon geschafft haben als queere Community in unseren Lebzeiten, was wir durchlitten haben auch und auch eine positive Richtungsweisung in die Zukunft, wo es eventuell hingehen kann. Und erstmal schönes Projekt und dann haben die mich angefragt, ob ich mir vorstellen kann, nicht nur mitzuwirken, also vor der Kamera, sondern auch diejenige zu sein, die Gespräche führt mit den jeweiligen Teilnehmern, die Vorgespräche führt, die Stories findet bei denen im Gespräch und die dann noch interviewt on set. Und das war das erste Mal, dass mir sowas angetragen worden ist in dieser Größenordnung auch, dass mir so viel Vertrauen geschenkt wurde auch, dass ich das kann, dass ich in der Lage bin, Geschichten zu finden, empathisch genug bin, das rauszuhören bei den Leuten. Und die dann auch zu führen, das ist ja ein bisschen wie Regie führen dann am Set, ne, dass man sich mit denen hinsetzt und dann sagt, und jetzt reden wir darüber und darüber. Und das war für mich erstmal sehr abstrakt und dann habe ich aber die Gespräche geführt und hatte dann ein sehr gutes Gefühl. Und das war das Emotionalste, glaube ich, fast in diesem Jahr im positiven Sinne, was ich erlebt habe, weil die Tage am Set so krass waren. Also weil dieses Gespräche führen mit diesen Leuten, wir haben mit Juan Carlos angefangen, Juan Carlos ist über 60, hat die AIDS-Krise in New York miterlebt, ist selber HIV-positiv, hat irrsinnig viel Geschichte zu erzählen. Und das war das erste Interview, das wir geführt haben. Und da waren halt diese, also er war im Raum, ich war im Raum, Toby Grimnitch, der Stylist, war im Raum, auch eine alte Tunte. Und der Make-up-Artist war schwul. Und dann hattest du halt diese ganzen, ne, Hetero-Kamera-Leute, lalala, um uns rum. Und wir haben angefangen, dieses Gespräch zu führen. Und das wurde so intensiv, so schnell. Und dann war das, wir haben das gut über die Bühne gebracht, dann fiel die Klappe und wir haben sofort alle angefangen, hysterisch zu weinen. Also Juan Carlos hat, glaube ich, eigentlich bin mir nicht mehr sicher, wer angefangen hat, aber es war eine Kettenreaktion. Und alle alten Tunden im Raum fingen hysterisch an zu heulen. Aber vor Rührung. Also es war ja, ne, auch das Teilen dieses Momentes und auch das Teilen dieses Schmerzes und der Dinge, die wir erlebt haben. Und
lief das denn irgendwo?
Ja, ja, es gibt es auf YouTube zu gucken. Ich kann das in die Shownotes packen. Ich packe es in die Shownotes. Die Kommentare sind unter aller Sau. Also ne, das, was dann rauskam als Gegenreaktion, war natürlich unterirdisch. Also Leute, die dann schreiben, ne, wir kaufen die wieder bei About You und ihr seid pervers und ihr seid dies und ihr seid das.
Oh Gott, ja.
Ja, ja, gut, das gehört zu einer von den Sachen, die wir gerne hinter uns zurücklassen. Ja. Aber das, was die intendiert hatten, fand ich sehr schön. Der Moment selbst war für mich super emotional und toll. Das entgegengebrachte Vertrauen war super schön. Aber wirklich die Emotionalität am Set, auch mit jungen, nicht-binären Menschen zu arbeiten, die so ganz aufgeräumt waren und ganz aufgeklärt über ihre Realität gesprochen haben und über den Weg in die Zukunft und so, war einfach irrsinnig toll. Und ja, eins meiner absoluten Highlights dieses Jahr. Das Problem ist für mich immer, als Mensch, der mit Depressionen lebt, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was meine schönsten Momente waren in diesem Jahr. Ich kann mich halt in ganz viel nicht erinnern, was positiv ist, weil das alles so, ne, die Depression legt so einen grauen Mantel drüber und ich denke dann zurück und denke mir, na, war doch alles scheiße. War doch nichts. Und bin dann tatsächlich in meinen Stories auch zurückgegangen auf Instagram und zu gucken, wo war hier was, was mich tatsächlich bewegt hat, bin dann darauf gestoßen und dachte, ha, ja, that. Und das war halt wirklich toll. Ich packe es in die Shownotes, ihr könnt es euch gerne anschauen. Es sind viele schöne Geschichten dabei drin. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit in diesem Film, um all das zu erzählen, weil es ist natürlich zurückgeschnitten auf ein paar stylische Minuten. Aber hey.
Man kann diese About You-Videos auch, es gibt ja amerikanische Varianten davon und britische Varianten und so. Und das Prinzip ist überall das gleiche. Ich habe selten irgend sowas gesehen, was so anrührend ist und die Protagonistin dabei gleichzeitig so ernst nimmt in ihrer eigenen Lebensrealität. Also, und das ist überhaupt nicht schwer, sondern es sind einfach nur Leute, die aus ihrem Leben erzählen und dieses, denen gestattet wird, ihr Leben in ihrer ganzen Komplexität darzustellen. Es gibt sehr, gibt Videos mit sehr alten Protagonisten, es gibt Videos mit sehr jungen Protagonisten. Also mein lieblingsamerikanisches Video ist eins, wo ein Paar, sie ist female presenting, aber nicht binär, und er ist male presenting und trans, und die beiden unterhalten sich über ihre Beziehung und darüber, wie sie sich lieben. Und ich hab das mit meinem Writing-Partner dieses Jahr immer pingpongmäßig hin und her gestellt. Jedes Mal, wenn wir uns emotional hochkurbeln und irgendwas hatten, wo wir irgendwie richtig tief einsteigen mussten, haben wir uns vorher dieses Video angeguckt und dann konnte man schreiben.
Aus dieser Emotion
heraus. Aus dieser Emotion heraus. Also das ist wirklich zutiefst anrührend. Und nichts davon ist traurig, man weint meistens, weil es so schön ist und weil das die Welt ist, in der man eigentlich leben möchte. Also es ist sehr schön. Tatjana, willst du weitermachen?
Oder bin ich dran?
Du bist eigentlich dran, aber ja, dann mach
nee, denn, du, was hast du denn?
Also ich würde jetzt kurz über mein Buch des Jahres reden.
Nee. Yes. Ja, doch, ja doch, machen wir.
Dann, weil kurz, damit wir kurz, mal, damit wir kurz. Mal die, damit wir mal die Form wechseln. Also mein Buch des Jahres heißt Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue und ist von V.E. Schwab und ist das, was man im besten Sinne einen Unterhaltungsroman nennt, aber ein und ich dieses Buch ich hatte von V.E. Schwab vorher noch nie was gehört, weil sie eigentlich eine Young Adult Autorin ist, aber auch eine große Reihe über Vampire geschrieben hat und ich sie bisher als Autorin nicht so wirklich ernst genommen habe, weil sie auch so eine weil sie auch so eine Vielschreiberin ist und ein Buch pro Jahr raushaut oder zwei. Und ich gar nicht auf die Idee gekommen bin. Und dann hat irgendeine Freundin aus Amerika gesagt, hier, du musst das lesen. Und das hatte auf Englisch auch ein sehr, sehr schönes Cover. Und ist mein lieblingsqueerer Roman aus diesem Jahr. Erzählt wird die Geschichte von der dem titelgebenden Figur Eddie LaRue. Eddie macht im Jahre 1780 in einem kleinen französischen Dorf einen Pakt mit jemandem, der vielleicht ein Walddämon ist, vielleicht Lucifer. Man weiß es nicht genau, jedenfalls ist er einer dunklen Macht, die sie aufziehende oder mit aufziehende spirituelle weise Frau hat ihr fest geraten, nicht mit den Göttern zu reden, die nach dem Dunkelwerden antworten. Und sie rennt aber, weil sie verheiratet werden soll mit jemandem, den sie nicht heiraten will, an ihrem Hochzeitstag auf dem Weg zur Hochzeit in den Wald und macht diesen Deal mit, weil das, was sie möchte, ist mehr Leben. Sie will andere Erfahrungen, sie will aus ihrem Dorf raus, sie will sich eigentlich emanzipieren, auch wenn das 1780 sich ja noch nie jemand so ausgedrückt hat, hätte. Und sie macht diesen Deal für mehr Leben und den bekommt sie auch. Sie bekommt endloses Leben von diesem Dämon. Das Problem ist, dass jeder, dem sie in diesem Leben begegnet, sie nach 10 Minuten oder wenn sie durch eine Tür geht, vergisst. Und sie kann also bei niemandem einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Handlung springt immer zwischen diesen beiden Punkten, nämlich der Geschichte, wie sie zu diesem Fluch oder Segen kam, je nachdem, wie man das sehen will, und wie dieser Dämon sie immer wieder daran erinnert, dass sie jederzeit einfach sagen kann, dass er jetzt ihre Seele haben kann und dann ist das ganze Leiden zu Ende. Und einer Handlung, die im modernen New York spielt, wo diese Person sich in jemanden verliebt, sie geht in einen Buchladen und stiehlt ein Buch. Der Roman wimmelt von literarischen Anspielungen. Und das, was passiert, was ihr seit 300 Jahren nicht passiert ist.
Na, die Anspielung, die unendliche Geschichte, oder?
Nein, das, was passiert, also sie stiehlt, also die lernt in 300 Jahren natürlich auch jede Sprache dieser Welt, weil sie auf, und kann dann, und sie stiehlt eine alte Ausgabe der Odyssee.
Also ich dachte jetzt, der Diebstahl im Buchladen.
Auf Griechisch. Und das, was ihr passiert, also sie stiehlt natürlich relativ viel, weil sie mit dem Stielen auch ganz gut davonkommt, weil Leute immer 2 Minuten später nicht mehr wissen, dass sie da war. Das, was ihr passiert, ist, dass ihr der Buchhändler nachrennt und sagt, ey, du kannst nicht einfach ein Buch klauen, bist du bescheuert? Und dann merkt sie, dass dieser Buchhändler offensichtlich die erste Person in 300 Jahren ist, der sie begegnet, die sie nicht sofort wieder vergisst. Und der sie auch einen Tag später noch nicht vergessen hat, wenn sie wieder in diesen Buchladen geht. Und die beiden beginnen eine Beziehung. Bei beiden Figuren wird sehr schnell erklärt, dass die in einem Kosmos leben, nämlich Williamsburg in New York, der zutiefst queer ist. Also die hatten auch schon Beziehungen sie hatte auch schon Beziehungen mit Frauen. Er hatte, bevor er mit ihr zusammen war, eine Beziehung mit einem anderen Mann. Es spielt in einem zutiefst, sie hat auch in diesen 300 Jahren immer mal wieder Beziehungen mit Männern oder mit Frauen oder lässt sich von Männern oder Frauen für Sex bezahlen. Und die einzige Konstante in ihrem Leben ist dieser Dämon. Was ich dann recherchiert habe, weil ich den Roman so bemerkenswert fand, es ist eine große, wilde, schöne Geschichte, die genau das ist, was einen an 4 oder 5 Winternächten, die etwas länger sind, wach hält und wo man einfach immer sagt, nur ein Kapitel noch, nur ein Kapitel noch, nur ein Kapitel noch, nur ein Kapitel noch, weil man immer wissen will, wie es weitergeht und das sehr spannend und sehr schön ist, aber wie gesagt auch sehr queer. Was ich dann recherchiert habe, ist, wie Schwab ist selber queer. Also die hat ein sehr spätes Coming-out, über das sie auch einen sehr schönen Aufsatz geschrieben hat, den man auch im Internet finden kann, wenn man das will. Und das Buch hat eine Conclusio, wo ich dann sofort, weil ich das jetzt immer tue, recherchiert habe, ob die Filmrechte noch frei sind. Weil ich immer dachte, und diese Filmrechte hatte natürlich Monate vor Erscheinen, hatte HBO diese Filmrechte gekauft, weil wenn du dieses Buch als jemand, der auf der Suche nach solchen Stoffen ist, in die Hände kriegst, dann weißt du sofort, das gibt eine brillante Serie oder einen brillanten Mehrteiler ab. Und man kann den, man kann das Buch aber auch einfach so lesen. Es ist inzwischen auch auf Deutsch raus. Hat ein furchtbares deutsches Cover.
Erzähl mal, wie hieß es nochmal?
Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue, okay, heißt das Buch. Mhm. Und ist, also wer noch ein schönes Winterbuch braucht, dem sei das hiermit sehr ans Herz gelegt. Ich glaube, ihr werdet Freude haben und Frau Schwab hat das Recht darauf, viel berühmter zu sein, als sie es bisher ist.
Guter Tipp. Guter Tipp. Einen kurzen Buchtipp habe ich natürlich auch parat, ist ja logisch.
Einen oder?
Einen ganz kurzen. Okay. Von Brian Washington. Dinge, an die wir nicht glauben. Mhm. Eine Liebesgeschichte, kann man nicht sagen. Die Geschichte eines Paares, beide sind so im späten Studentenalter, Ben und Mike, und sie sind seit 4 Jahren zusammen. Der eine ist schwarz, der andere ist Japaner, leben in Amerika. Und die Mutter von dem Japaner kommt immer Weihnachten zu Besuch. Und als sie nun ankommt, sagt der japanische Sohn dieser Mutter, die nun zu Besuch kommt, oh, mein Vater stirbt in Japan gerade an Krebs, ich fliege nach Japan und du, mein lieber Freund Mike, wirst hier mit meiner Mutter jetzt einfach so lange, bis mein Vater tot ist, alleine wohnen müssen und tschüss. Und setzt sich ins Flugzeug und fliegt weg, die Mutter weiß von nichts, kommt an und findet sich in der verramschten Wohnung mit dem von ihr ungeliebten Schwiegersohn, der ungeliebten homosexuellen Beziehung ihres Sohnes wieder. Und das Buch geht im Prinzip darum, dass aus der Sicht von dem Mike die inzwischen relativ kaputte Beziehung von ihm und Ben aufgearbeitet wird und als Begleiterscheinung, was schön ist und was das Buch so lesenswert macht, ist, dass der Mike, also der Schwarze, der mit der Mutter des Japaners da jetzt zusammengefercht ist, und die hassen sich natürlich beide und kommen überhaupt nicht klar miteinander und so weiter, aber er erlebt seinen Freund aus der Sicht der Mutter neu und die Mutter erlebt ihren Sohn aus der Sicht des Freundes neu. Mhm. Und das bringt die Perspektiven alle durcheinander und macht es richtig interessant. Mhm. Also das ist wirklich eine tolle Beziehungsgeschichte, die nicht happy-happy ist, aber die so realistisch ist, dass man immer denkt, ja, mhm, ja, kenne ich auch, mhm, die Situation. Wer schon mal in einer längeren Beziehung war, die vielleicht nicht glücklich geendet ist, der erkennt viele Sachen wieder.
Is there any other kind?
Ist mein Tipp als Buch.
So, ganz kurz, ich sage nur die Titel, also die beiden anderen besten Bücher des Jahres meiner Meinung nach sind Shuggy Bane, der queeren Bücher des Jahres sind Shuggy Bane, der Gewinner des Booker Prizes 2020, das ist jetzt auch in Deutsch, gibt es ein wunderbarer Roman über eine queere Kindheit in England, und das andere Buch ist Real Life über einen schwarzen Doktoranden, der sich auf sehr intelligente und schnittige Art über Themen wie Rassismus und Wokeness nicht lustig macht, aber der das jedenfalls auf eine sehr intelligente und unterhaltsame Art reflektiert.
Ich habe auch noch 2 Bücher.
So. Nein, ich gehe dann jetzt einfach in die Küche und mache noch einen Hackbraten, während ihr einfach die Folge
Tipp,
zu Ende
nur weil du
konkurriert.
Deine Bücher zu Ende liest.
Mein nächster Tipp ist schwere Kost, aber auf einem Niveau, dass man denkt, wow. Mare of Easttown?
Mare of Easttown, das ist kein Buch.
Nein. Jetzt geht's wieder um unsere Stammkompetenz, Film und Serie. Es ist eine HBO, in Deutschland auf Sky, 7-Folge-Miniserie von aus dem Jahr 2021 mit Kate Winslet, Jean Smart, Guy Pearce, Juliana Nicholson. Falls ihr die nicht kennt, die war eine von den Töchtern von Meryl Streep in August County, in diesem Zerfleischer-Drama. Und Evan Peters, das war das Milchgesicht aus Pose. Evan, ja. Also super Besetzung. Kate Winslet spielt Mare, eine Mutter, eine fertige, kaputte Proletenpolizistin in einer fertigen, kaputten amerikanischen Kleinstadt, die mit ihrer Mutter zusammenlebt und mit ihrer Tochter. Ihr Sohn hat sich umgebracht. Aus der Beziehung des Sohnes gibt es aber einen Enkel. Und alle in dieser Kleinstadt sind irgendwie miteinander verwandt. Das heißt, jeder kennt jede Geschichte aus der Nachbarschaft. Alles ist nervig. Es ist untere Mittelschicht. Es ist schwierig. Das Leben ist mühsam. Und mehr ist verbittert, schlecht gelaunt, traumatisiert natürlich durch den Selbstmord des Sohnes, hängt an der Flasche und am Asthma-Spray, ist wirklich am Ende und müht sich durch diesen Alltag und hat nur noch Sarkasmus und schlechte Laune zu bieten. Und dann stirbt auch noch ein Mädchen. Dummerweise das zweite, vor einem Jahr ist schon eine gestorben, da hat sie nicht aufgeklärt gekriegt und nun muss sie irgendwie hin. Der Druck wird größer und so weiter. Und weil sie den ersten Mord nicht aufgeklärt hat, schicken sie ihr noch so einen Polizistenstreber aus der Hauptstadt als Controlletti. Und den macht sie natürlich auch fertig und macht 1000 Fehler dann, weil sie im Umgang nicht sozial agiert, wie man das normalerweise kennt, sondern immer nur so böse und ruppig ist. Sie wird also mit anderen Worten sofort suspendiert, aber macht dann heimlich weiter und so weiter. Diese Serie ist grandios. Es ist Schauspiel, Kino vom Besten auf 7 Stunden. Also das ist ja ein Geschenk, wenn man gerne lang Charaktere bei der Entwicklung anguckt. Und jeder der Darsteller ist grandios und alle können sich weiterentwickeln in diesen 7 Stunden. Also das ist eine Serie, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, gucken. Es ist kein Happy Happy, aber es ist so toll, wie dieser Kosmos dieser Kleinstadt und dieser Kosmos dieser Familie und dieses gegenseitig alle Geheimnisse kennen und trotzdem 1000 Geheimnisse haben, wie das aufgefächert wird, ist großes Schauspielkino. Ich liebe es. Mein Tipp.
D'accord.
Nummer 2.
D'accord.
Ja.
Super. So, jetzt habt ihr beide 58 Sachen gemacht.
Ich war aber schnell, oder?
Ja, total. Wir sind bei 45 Minuten, super schnell.
Ja, super schnell.
Hör auf zu klagen.
Ich nehme mir Zeit für meinen klage Tipp. Nicht. Ich kritisiere.
Okay, wir wollen mal sehen, was jetzt kommt.
Ja, nur Blödsinn natürlich.
Ja.
Ich habe eine Sache, die ich kurz erzählen will, also auch wieder ein Moment und keine Serie, kein Film, kein Nischt. Es gab, also Adele, ne? Das neue Album, alle sind irgendwie sehr aufgeregt. Ich habe das Album gehört, ich finde es relativ beliebig und es interessiert mich nicht wahnsinnig, mich muss nicht. Ich sagen. Mir darf die Schwulenkarte auch aberkannt werden oder die Queerenkarte, aber ja, it doesn't work for me.
Easy on me.
Alleine, wie sie da mit Oprah in ihrem grünen Rasen-Interview saß,
ja,
in weiß gekleidet, langweilig.
Ja, meet privileged people in their own habitat.
Ja.
Ich finde Adele jetzt dünn.
Ja, ich rede jetzt weiter. Und
aber die Sternwarte als Location war toll.
Die Sternwarte als Location war toll, aber sie hat kurz vorher ein Konzert anscheinend auch in England gegeben. Und sie macht ja jetzt irgendwie, das hat sie früher wohl auch schon gemacht, dass es mehr so Stand-up war und die, also ne, Interaction with the crowd und nur die Hälfte davon war Gesang. Und so ein bisschen war das in England anscheinend auch. Auf jeden Fall steht sie da irgendwann auf der Bühne und Emma Thompson, auf die wir heute auch nochmal kommen, steht irgendwann auf und sagt so, sag mal, das war so Fragerunde mit Adele anscheinend, wie ist denn das so? Gab es Leute in deinem Leben, die dich irgendwie total geprägt haben, wo du das Gefühl hast, die haben die Weichen gestellt für den Rest deines Lebens? Und total unvorbereitet und völlig aus der Hüfte geschossen, sagt Adele dann, ja, meine Englischlehrerin, weil Mrs. So und so, Mrs. Thompson oder so, die hat damals, das war die erste, die mich gesehen hat, die mir zugehört hat, die mich bestärkt hat auch, dass ich mit Worten irgendwie was kann, dass ich schreiben kann. Und dann sagt Emma Thompson, ja Mensch, so ein Zufall,
Mensch.
Die ist zufälligerweise heute hier. Und Adele so, nein, wirklich?
Völlig unvorbereitet.
We love Hollywood. Ja, völlig unvorbereitet. Auf jeden Fall steht diese Englischlehrerin dann da und es ist auch wirklich total rührend. Die geht dann zu ihr auf die Bühne und man glaubt Adele auch, dass sie das jetzt gerade zum ersten Mal erfährt und beide sind in Tränen aufgelöst und umarmen sich und Adele ist ganz hektisch und muss sich nachschminken lassen danach, weil sie so geflennt hat und so. Und es ist total süß. Und daraus entwickelte sich dann auf Social Media in den Tagen danach so ein Trend, dass große queere Influencer die Frage in den Raum gestellt haben. Wie ist das eigentlich bei euch? War das bei euch auch die Englischlehrerin oder in unserem Fall in unseren Kulturkreisen hier sprachlich wahrscheinlich die Deutschlehrerin, die mit denen ihr sowas verbindet, die euch das erste Mal gesehen hat? Ist das ein queeres Phänomen, dass wir das haben? So, dass es die Englisch- oder Deutschlehrerin gewesen ist, die mit denen ihr dieses Erlebnis hattet. Und ich habe das geteilt, diese Frage habe ich geteilt von Matt X. Viv heißt der auf Instagram, mit der Unterschrift, ich habe nur drunter geschrieben, I'm looking at you, Sabine Pagedack, weil das ist meine Englischleistungslehrerin gewesen auf dem Internat, auf der Odenwaldschule, die auch in meinem Buch tatsächlich vorkommt, Seite 109, guten Abend. Und kriege eine halbe Stunde später eine Direct Message auf Instagram von ihrer Nichte. I'm not kidding. Wie absurd ist das?
Ja.
Ihre Nichte schreibt mir, das ist meine Tante. Und ich so, nee, kann nicht sein, du spinnst. Und sagt sie, pass mal auf. Und dann haben wir das zusammen rekonstruiert. Sie konnte sich nicht erinnern, dass sie an der Odenwaldschule war. Sie wusste, sie hat irgendwie in Budapest eine Weile gelebt und war auf ganz vielen verschiedenen Schulen in Budapest. Und sie glaubt auch auf einer Waldorfschule. Und ich sage, Odenwaldschule? Und sagt sie, ich weiß nicht. Und dann habe ich aus meinem Jahrbuch ein Foto von Sabine rausgekramt und habe ihr das abfotografiert und geschickt und sagt, ja, das ist meine Tante.
Ach.
Wie absurd ist das? 80 Millionen Menschen in diesem Land. Und eine meiner Followerinnen, die nicht weiß, also die Verbindung nicht kennt, die nichts davon wusste, ist die Nichte von meiner Englischlehrerin. So. Und jetzt hat die mir, ich habe sie darum gebeten, mir ihre E-Mail-Adresse gegeben. Ich habe dir geschrieben, wir haben jetzt wieder Kontakt.
Oh.
Ja. Und habt ihr das auch sagen können? Habt ihr endlich sagen können, dass sie damals, die hat mein Leben ja bis heute, die hat Weichen gestellt, die bis heute mein Leben bereichern, die wichtig für mich sind. Das war die, die damals im laufenden Unterricht, wir durften im vierten Quartal durften wir Leistungskurse wählen in der 11. Und ich habe Bio und Deutsch gewählt. Klassische Mädchenwahl natürlich.
Ich auch.
Hi.
Ja.
Und Sabine hatte mich vorher schon im Unterricht. Aber da war es halt noch nicht Leistungskurs. Und dann bin ich in einer der ersten Stunden dann im Leistungskurs, laufe ich in ihren Klassenraum, weil wir hatten ja so, auf der Oberschule war ja alles so seltsam angeordnet. Und ich gehe halt in ihr Klassenzimmer, weil wir Kreide brauchten. Und komme da rein und sie sitzt in ihrem Englisch-Leistungskurs. Und ich frage nach Kreide und sie gibt mir Kreide. Und dann sagt sie vor versammelter Mannschaft, sagt sie, warum bist du eigentlich nicht in meinem Kurs? Und dann sage ich, ich habe Deutsch und Bio gewählt. Und dann sagt sie, Timo, das ist doch Blödsinn. Dein Englisch ist super. Wir machen hier gerade Tennessee Williams. Wir nehmen hier Tennessee Williams durch.
Sit.
Der erste bekennende Autor. Bitte?
Sit.
Ja, so. Der erste bekennende schwule Autor der USA oder Theaterautor der USA. Du gehörst hierher. Dein Englisch ist super. So, ich erwarte dich zur nächsten Stunde.
Ja.
Und ich gehe raus und bin so, was meine ich jetzt? Und habe das dann tatsächlich durch, also das ist ein großes Prozedere auf der Odenwaldschule, du musstest dann irgendwelche Anträge, bla, musstest mit Leuten reden, musstest dich auch entschuldigen, was für mich ganz schwierig war, mich aus dem Bio-Leistungskurs rauszuentschuldigen, weil ich das dachte, ich enttäusche jetzt jemanden, auch Bullshit. Aber ja, bin da raus und bin dann zu Sabine. Und das war das erste Mal, also da habe ich Tennessee Williams, alles, was ich heute über Tennessee Williams weiß, weiß ich von Sabine. Und das erste Mal, dass meine Queerness im Unterricht für mich ein Vorteil war. Sonst war das ja immer was, keine der Figuren, über die wir gelesen haben, hatte ja irgendwas mit mir zu tun. Und meine Queerness hatte da nichts verloren. Und dann weiß ich noch, wir haben Endstation Sehnsucht gelesen, das war das erste Buch. Und Blanche redet über ihren Husband, der tragisch veranlagt war, ein Introvert und so. Mhm. Und der sich dann das Leben genommen hat. Und es musste, sie hat die Frage gestellt, warum der sich umgebracht hat. Und ich musste gar nicht weiterlesen. Ich wusste, why, I knew why. Und konnte das beantworten. Das war für mich eine Initialzündung, mich mit Literatur anders zu beschäftigen, mich mit Texten anders zu beschäftigen, selber schreiben zu wollen. Und ja, das hat alles, verdanke ich alles ein bisschen Sabine und freue mich, das jetzt mit ihr teilen zu dürfen. Und es war ein ganz großartiger Moment in meinem Leben in diesem Jahr.
Ja.
Und I'm very, very happy that this happened.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Ja, wir danken Sabine alle, weil ohne Sabine wärst du offensichtlich nicht hier.
Gott, ich frage mich gerade, was in meinem kleinen ereignislosen Leben an großen Momenten passiert ist. Ich habe sowas Schönes gar nicht, glaube ich.
Liebchen. Quatsch.
Also nicht, dass ich jetzt, ihr guckt mich nicht, aber also meine, voll an, ich habe glaube ich nicht.
Meine Lehrerin, wir haben, die meisten von uns haben so eine, glaube ich, ist Professor Dr. Elizabeth Seitz.
Natürlich ist es bei dir eine Professor Doktor.
Nein, sie war damals noch nicht Professor Dr. Seitz, aber sie hat sich das hart erarbeitet und deswegen sage ich diese Titel auch gerne, weil die eine fantastische Lehrerin ist, die unterrichtet jetzt am Boston College, ist eigentlich Musikologin, hat aber weil sie damals Geld verdienen musste, an der Sprachschule unterrichtet, in der ich in Boston war. Und die hat mir beigebracht, wie man mit amerikanischer Kultur umgeht. Also, dass man gleichzeitig, so wie wir das hier tun, über Monteverdi und Beavis und Butthead reden kann, ohne dass das ein Widerspruch ist.
Ja.
Und dass schlaue Leute sich mit jeder Art von Kultur beschäftigen, gerade mit Kultur, die vielleicht noch nicht allgemein so wahrgenommen wird, was natürlich auch ein weil Amerika damals im College-Bereich schon 15 Jahre weiter war als Deutschland, Queerness immer als völlig selbstverständlichen Bestandteil aller ihrer Lehrpläne wahrgenommen hat. Das war für mich ein großes Erweckungserlebnis. Also deswegen, ich bin Lizzie auch für ewig dankbar. Die war auch die erste, die mich zu einem amerikanischen Thanksgiving eingeladen hat, was ein bisschen ein Problem war, weil
du Vegetarier bist?
Nein, sie war Vegetarierin und es gab Tofurkey. Und ich fand es widerlich. Aber das habe ich ihr nicht gesagt.
Also Tofu-Turkey.
Ja.
So. Tatjana, hattest du so jemanden oder gar nicht?
So eine Lehrerin? Ja. Nein, hatte ich nicht. Nee. Also, jetzt fällt mir spontan ein, dass vielleicht die Kinder in Tansania, die ich als kleine Kinder da betreut habe, die haben jetzt ihre Real- oder Abiturklassen beendet und schicken mir Fotos davon. Dann
bist du die Sabine Page dann.
Ja, das finden die jetzt, das finde ich ganz süß, dass die Möglichkeiten jetzt über WhatsApp und über Facebook so funktionieren, dass die mich sozusagen mit einbeziehen in ihre Ende der Schullaufbahn und da sehr stolz drauf sind und dass das alles nicht passiert wäre, wenn ich sie nicht auf diese Schulen geschickt hätte und so. Das ist ein schöner Moment immer dann.
Ja.
Das ist ein schöner Moment.
Du bist Sabine Pase, das hat Barbie ganz richtig gesagt.
Ja, in dem Moment, ja.
Ja, großartig.
Aber sonst kann ich da, also an schönen Momenten, weißt du, ja.
Sabine, Leben, haben Sie denn
noch was? Mein Leben ist immer ganz schön, aber es ist nie so, dass so besondere Highlights da so
Ich habe immer das Gefühl, dass du dein Leben vielleicht nicht richtig anguckst.
Ich glaube das auch.
Ich kann dazu nicht
Du bist sagen. Jemand, der so, der Nüchternheit verpflichtet ist, genau.
Ja.
Ich bin preußisch.
Wir reden nicht, wir zeigen keine Gefühle aus.
Außerdem aber ist negative, jetzt Paul dran. Negative Konnotationen fallen dir doch leicht.
Hast ja,
das hast ist du was denn negative ganz Dinge in diesem Jahr, wo du zurückguckst und denkst, das war schäbig?
Das vergesse ich immer schnell. Also ich versuche
persönliche Momente zu sein.
Nein. Ich habe jetzt nichts, wo ich mich dran erinnere, dass ich das besonders schlimm fand.
Ich muss sagen, ich fand die letzte Staffel Pose ganz schön grausig und ich glaube, ich bin noch an einem Punkt, wo ich sagen muss, ich bin dem kitschig, Ryan Murphy Glanz so ein bisschen entzaubert. Ich finde das alles mittlerweile echt scheiße, muss ich sagen. Ich fand die letzte Staffel Pose echt Dreck auch und mich nervt dieses Overglossing von Historical Facts, nervt mich.
Ich fand Holsten ehrlich gesagt eine Frechheit, aber das bin nur ich.
Holsten selber fand ich jetzt, also ich Toby Grimlich, von dem ich vorhin auch gesprochen habe, der ist ein Holsten-Experte, der hat die ganze Zeit, also wir haben es stellenweise zusammengeschaut, der hat immer gesagt, das wird dem nicht gerecht, der war viel schlimmer. Der war viel, viel schlimmer, nastier.
Ich fand es einfach dünn. Also ich dachte irgendwie so, mein Problem mit allen Murphy-Produktionen aus diesem Jahr ist, dass das alles reine Oberfläche ist.
Die letzte Staffel American Horror Story, what the fuck was that?
Bei der letzten Staffel American Horror Story habe ich immer auf die letzte Folge gewartet.
Genau, die alles vereint.
Die da nicht kam, weil ich immer dachte, wie, das ist jetzt der Schluss, seid ihr blöd?
Ja. Ein Double Feature, zwei Erzählstränge in einer Staffel und die sind nicht verbunden und es wird nicht aufgelöst. Und es ist einfach Dreck, sorry.
Und ich, ich fand die erste Hälfte ehrlich gesagt ganz hübsch, muss ich gestehen. Aber die zweite Hälfte, wo ich dann immer dachte, du hast von Anfang an gesagt, du möchtest nicht über Aliens schreiben. Vielleicht hatte das einen guten Grund, vielleicht hättest du es nicht tun sollen. Also.
Ich habe einen Film vielleicht, wo ich mich das ganze Jahr drauf gefreut habe, weil The Power of the Dog ist sozusagen gehypt worden als der neue Brokeback Mountain, der Western von der Regisseurin von Das Piano.
Jane Campion.
Yes. Und als er denn jetzt endlich auf Netflix erschienen ist, sind mir nicht nur die Füße und mein goldener Penis, sondern alles eingeschlafen, was ich an meinem Körper einschlafen lassen kann. Es ist ein total langweiliger Rotz und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum da irgendeine Brillanz drin ist. Ich habe das Buch sogar mir gekauft vorher und das Buch ist ganz gut, aber das ist schon ein bisschen langatmig. Der Film ist richtig blöd. Das ist vielleicht
da
für mich eine große Enttäuschung.
Da sind wir uns nicht einig, aber das ist auch nicht so wichtig.
Müssen wir ja nicht. Aber den fand ich richtig langweilig. Das fällt mir jetzt als Negatives ein. Aber gut, also wer ist jetzt nochmal dran mit positiven Dritten? Du.
Ich mach einfach mal was ich dieses
mach
Jahr...
Mach doch mal The Power of the Dog.
Ich mach nicht The Power of the Dog. Wenn an 2021 für mich was bemerkenswert war, dann, dass es wirklich eine Garage voll guter Mehrteiler gab.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Über viele davon haben wir auch schon gesprochen.
It's another year for television.
Ja, aber richtig.
It's a really good year for television. Also wir haben schon über It's a Sin gesprochen, die in unserer AIDS-Folge, den man auch unbedingt gesehen haben muss. Oder die man auch unbedingt gesehen haben muss. Mein mein guilty pleasure, obwohl es gar nicht so guilty ist, weil ich es einfach straight genossen habe, zum Jahres.
Straight.
Im Sinne von, ich habe einfach
queerly enjoyed it.
Ich habe einfach geguckt und versucht dabei nicht zu masturbieren.
Warte mal, jetzt müssen wir raten, was. Wobei war er in Gefahr zu masturbieren? Eine Serie?
Ganz einfach, weil es
literally anything.
Barbie hat mich wie immer verstanden. Die Serie, über die ich rede, heißt The White Lotus.
Du bist ein Rimmer-Fan.
Ist eine Geschichte darüber, wie es reichen Leuten schlecht geht.
Ja, das stimmt. Reichen weißen Leuten, muss man dazu sagen.
Stick
with the white gays.
The White Lotus spielt
aber in Honolulu.
Also The White Lotus spielt in einem Edelhotel oder Bordell oder beides. Es ist ein Edelhotel in Honolulu, das The White Lotus heißt und sich um eine Zielgruppe kümmert, die aus wahrscheinlichen Millionären besteht und eine Gruppe davon wird am Anfang der ersten Folge mit einem Schiff auf die Insel befördert, auf dem sich dieses Hotel befindet. Diese Gruppe besteht aus einer reichen, warum sie so reich ist, wird nicht genau erklärt, aber wahrscheinlich hat sie Privatvermögen, ungefähr 50-jährigen Frau, die Tanja heißt und die Asche ihrer Mutter dabei hat, die sie offensichtlich sehr gehasst hat. Jedenfalls ist Tanja komplett geistesgestört. Und wird von der wunderbaren Jennifer Coolidge gespielt. Dann gibt es eine Familie, die aus einem Sohn, einer Tochter, einer Mutter und einem Vater besteht. Mami ist irgendwie so Internet-Lifestyle-Guru und damit sehr reich geworden. Die spielt Connie Britton. Ihr Mann wird von Steve Zahn gespielt und macht sich Sorgen darüber, dass er Hodenkrebs hat. Das hat er dann nicht, aber
dicke Eier.
So, dann gibt es ein frisch verheiratetes Paar.
Die Tochter hat noch eine Freundin dabei, ne?
Also die Tochter hat noch eine POC-Freundin dabei, die sie aber irgendwie auch dabei hat, damit sie auf, die beiden sind auch völlig geistesgestörte, Social-Media-abhängige Gestalten, die sich gegenseitig fotografieren und sich alles und jeden Scheiße finden.
Ich find die Bücher immer so toll, die sie dabei haben.
Genau, also Bücher spielen eine große Rolle. Bücher sind eigentlich, ohne dass das weiter kommentiert wird, die Gags in diese, weil es geht immer darum, was diese Leute lesen, die lesen halt viel so Self-Help-Scheiße. Dann gibt es ein junges, verheiratetes Paar, eine nicht wirklich gute Journalistin, der es aber finanziell nicht gut geht, hat einen sehr reichen, sehr jungen Mann, der aus einer sehr wohlhabenden Familie kommt, geheiratet. Die wollen da den ersten Teil ihres Honeymoons verbringen. Diese Katastrophenansammlung menschlicher Existenzen stößt auf die Angestellten dieses Hotels, nämlich den vom in seiner Brillanz kaum zu schlagenden Murray Bartlett, den man vielleicht aus so Sachen wie Tales of the City, aber auch Looking kennt. Der spielt den Hotelmanager Armand.
Großartig.
Großartig, auch von Anfang an sehr klar, sehr schwul. Und dann gibt es die Managerin des Spas. Also das Erste, was Jennifer Coolidge auch fragt, ist, noch bevor sie guten Tag gesagt hat, can I have a massage? I really need a massage. Und sie will alle möglichen Behandlungen. Und die freundet sich mit der Leiterin, weil sie die auch jeden Tag sieht, weil sie mehrere dieser Behandlungen in Anspruch nimmt, dieses Spa an. Und die heißt Belinda und wird von der fantastischen Natasha Rothwell gespielt. Auch eine POC-Figur. Diese Figuren schlagen in einem Universum auf, das im Prinzip ein Disneyland ursprünglicher hawaiianischer Kulturen ist, die ihnen da auch jedes abends beim Dinner irgendwie
dargeboten
werden.
Tänze zum Mittagessen.
Das Fantastische an dieser Serie ist, dass sie über Rassismus, über Karen sein, über alle Dinge, über die wir uns 2021 so unterhalten haben, erzählt, ohne dabei auch nur im Ansatz ihren Unterhaltungswert aufgeben zu wollen. Also alle diese Figuren möchte man eigentlich ständig backpfeifen und freut sich jedes Mal darüber, wenn ihnen irgendwas Furchtbares passiert.
Ja, also die Leute, die Touristen sind, ne? Weniger die Angestellten.
Die Angestellten überhaupt nicht, wobei Murray Bartlett, also Armand hat auch so Stellen, wo ich denke. Also man muss dazu wissen, Armand ist seit 5 Jahren clean und trocken.
Not anymore.
Und das erledigt sich dann aber sehr schnell und was mit jemandem passiert, der lange keine Drogen mehr genommen hat, aber damit mal sehr schöne Erfahrungen genommen hatte und das wieder tut. Das kann man in The White Lotus auch sehr schön beobachten. Long story very short, das sind 6 hochamüsante, teilweise sehr erotische und sehr intelligente Folgen. Wer nur Interesse an schönen Bildern hat, ist mit The White Lotus aber auch sehr, sehr schön bedient, weil das alles in einer hochwertig gemachten Atmosphäre spielt und so intelligent und sauber gedreht ist, dass man damit auch einfach optisch sehr viel Genuss haben kann. Ich beende die Empfehlung mal mit der Bemerkung, zum Schluss ist eine dieser Figuren tot und eine dieser Figuren ist diesem ganzen Hamsterrad entronnen. Wir sagen jetzt nicht wer das ist, aber es ist, macht beides Sinn und ist beides sehr schön. Ja. The White Lotus war in Amerika die große Suchtveranstaltung für alle während des Sommers. Wer das gesehen hat, weiß warum.
Mir fehlt so ein bisschen am Ende, ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, aber mir fehlt am Ende ein bisschen die Bestrafung der Privilegierten. Es ist natürlich ein realistischer Anspruch auch auf Erzählebene, ne, dass diese Leute nicht bestraft werden, dass sie damit durchkommen, völlig klar. Aber es hätte es leichter schaubar gemacht für mich, hätte es irgendeine Art von moralischem Ausgleich
Ich habe mir diese Frage auch gestellt und sie für mich einfach so beantwortet, die moralische Verurteilung dieser Figuren passiert in den Köpfen des Publikums.
Sure. Und die nächste Realität Staffel ist ja jetzt schon im Prinzip verkauft. Hundertprozentig. Die nächsten Gäste, die ankommen, nachdem diese Horrorgruppe wieder wegfuhr.
Ich würde das auch für sich so stehen lassen, als voll auserzählte Miniseries, aber ja, man kann es natürlich auch erweitern.
Ich denke, es geht weiter.
Aber ich glaube, das moralische Lehrstück ist, dass es solchen Leuten weiter gut geht, während die, die sie missbrauchen, weiter in der Scheiße stecken. Also aber trotzdem, es hätte es für mich erträglicher gemacht, hätte es am Ende, hätte es eine andere Auflösung gegeben, aber das ist natürlich auch ein konditioniertes Userverhalten.
Ja, man, sagen wir mal so, man hat am Ende der Serie das große Bedürfnis, dieses gesamte Gebilde White Lotus in die Luft zu sprengen. Und es wäre sehr schön, wenn das passiert wäre, aber das ist eben nicht so.
Ich mag sowas, wenn so eine Gruppe Leute auf sich zurückgeworfen auf so einer Insel Sachen erleben. Das ist schon bei Das Böse unter der Sonne mit Hercule Poirot oder diese Peter Ustinov-Verfilmung. Super.
Ja, das beste Fernsehensemble dieses Jahres. Es ist großes Schauspieler.
Mord auf dem Nil kommt wieder, habt ihr gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Tod auf dem Nil wird, glaube ich, gut.
Ja,
Den beiden von French and Saunders.
Ja, wir müssen aber mal gucken, ob das überhaupt hier in die Kinos kommt, weil eine der Hauptrollen in Mord am Nil spielt Army.
Ich war gestern Candy im Kino und da lief es als Vorspann.
Er wird laufen.
Und ich sagte auch, ach, guck mal, Army Hammer. Und sie so, der Kannibale.
Die Produktion war nicht so wahnsinnig teuer für heutige Verhältnisse, aber sie war, glaube ich, zu teuer, um sie
sehr hochwertig aus.
Ja, aber das sah Mord im Orient Express ja auch schon.
Na, dass es Schrott war, hing ja nicht mit der Produktion.
Wir werden sehen, was passiert. Auf jeden Fall, Serien, wie du sagst, das ist das Jahr der guten Fernsehserien gewesen. Bei Mare of Easttown ist dasselbe in Dunkel und Little White Lies war ja auch eine ganz tolle.
Big Lies.
Wie hieß die?
Es gab Little Fires Everywhere und Little Lies.
Big Little Lies.
Ja. Das war aber schon vorletztes Jahr.
Aber das war so der Anfang von diesen Miniserien-Comeback sozusagen. Mhm. Und das sind einfach, da können wir uns wirklich nur eine Scheibe von abschneiden. Das gibt es in Deutschland leider noch nicht.
Barbie hat auch noch eine Miniserie, die sie empfehlen will, oder?
Ja, eine deutsche? Nein, siehste.
Und auch nicht aus diesem Jahr.
Gut, also mein nächster, ich habe das ja stufenweise sozusagen, will ich die Spannung erhöhen. Mein nächster Tipp ist der Tipp überhaupt, mein Highlight und es wird euch nicht überraschen, warum es mein Highlight ist, weil es geht natürlich um den Dokumentarfilm Tina, der in diesem Jahr rauskam. Bisher war meine Lieblings-Promi-Doku war von Jane Fonda, die so in den letzten Jahren so rauskam. My Life in 5 Acts hieß die und war super gut gemacht. Also es war, man kam Jane Fonda sehr nah. Und ich bin ja nun Tina-Fan der ersten Stunde und weiß nun seit, seit 2018 oder so weiter, dass durch den 80. Geburtstag von Tina viele Sachen anstanden. Also erst kam ein Bildband raus mit einem von ihr geküssten mit einer Serviette und ein Stück aus ihrem Brautkleid für 3.500 € nur an die Gäste ihres 80. Geburtstages, aber durch Fanproteste wurde dann noch für 30 € eine Billigvariante gedruckt, auch großformatig, aber eben ohne das 80-mal geküsste Taschentuch. Und dann kam das Musical raus, Tina, was inzwischen, glaube ich, in 5 oder 6 Ländern und auch am Broadway ganz erfolgreich ist. Und dann kamen immer mehr Gerüchte zu einer neuen Dokumentation. Und da habe ich schon so ein bisschen abgewunken, weil ich dachte, naja, also das kennen wir alles. Die Biografie ist auserzählt. Sie hat 2 Biografien geschrieben. Unzählige Dokumentationen gibt es, die alle diese Ehehölle mit Ike Turner beschreiben. Was kann da schon noch kommen? Und auf HBO, die haben Geld in die Hand genommen und haben 2 Regisseure engagiert, die entsetzlich jung sind. Also Dan Lindsay und TJ Martin, die haben einen Oscar gekriegt für den Doku-Film Undefeated in 2011 schon. Da waren die gerade auch 11, also blutjung. Und die haben diese Tina-Doku aus Archivmaterial und einem langen neuen Interview mit Tina Turner in Klammern 80 in ihrem Superhaus da in der Schweiz geführt und hatten Zugang zu den Originaltapes eines der ersten des ersten Interviews, was sie gegeben hat, dem People Magazin 1980 oder wann, über ihre schreckliche Ehehölle. Dadurch kam dieser ganze Stein ins Rollen. Sie war tatsächlich, und das sieht man oft, die erste prominente, die erste sehr prominente Frau, die über Missbrauch in der Ehe öffentlich in einem riesen Massenmedium, also People's Magazine war damals wie Internet, ne, das war eine riesen Auflage, die darüber erzählt hat. Und diese Geschichte ist ja ikonisch, braucht man nicht zu wiederholen, aber dieses Material, was da auf dem Tonband ist, ist natürlich noch viel härter als das, was denn nachher im People Magazine selber stand. Paul?
Ich wollte nur sagen, das ging natürlich auch nicht, das abzudrucken, weil das hätte, glaube ich, keine Jugendfreigabe bekommen.
Was ja, ja, genau. Also jetzt hast du halt diese Tonbandaufnahmen, wie sie wirklich weint und wie sie erzählt, das war Folter und ich wollte sterben und diese ganzen emotionalen in der Stimme liegenden Emotionen, die werden 1:1 transportiert in diesem Film halt, mit Bildern unterlegt, die das belegen. Also wenn man sieht, wie oft die gefilmt wurde, dass sie zu irgendeinem Konzert in den 70ern ging und ein fettes, blutunterlaufenes Auge hatte, das hat man aber, weil man es nicht wusste, nicht gesehen, wenn man es nicht wusste. Solche Aufnahmen werden da jetzt in Zeitlupe gezeigt und du siehst wirklich, wie die da wirklich mit geschwollenem, dicken Kiefer und was alles da auftreten musste. Unfassbar. Also auf jeden Fall, der Film hat eine Botschaft und zwar, dass du überleben kannst, dass du, wenn du diese Resilienz hast, wenn du trotz aller Horror in deinem Privatleben eine Weltsicht dir erkämpfst, die irgendwie trotzdem was Positives sieht und die Energie hast, weiterzumachen und an was, eine bessere Zukunft zu glauben, dann ist das ein Mutmachfilm für alle, die gerade glauben, und das ist in Corona so aktuell wie nie, ich kann nicht mehr, es wird nicht mehr besser, meine Energie ist flöten. Also guckt euch diese Tina-Doku an. Leute, ihr kriegt Kraft aus dem Gucken dieser Doku. Und das ist nicht, weil ich Fan bin, sondern weil diese, die haben das so intelligent zusammengeschnitten und die Interviews von Tina, die jetzt 80 ist und auf ihr Leben zurückblickt und über ihren Selbstmordversuch spricht und über ihre Vergewaltigung und. Das ist unfassbar. Also das ist wirklich der eine große Aspekt, weswegen ich diesen Film wirklich empfehlen kann, auch wenn ich nicht Fan wäre. Der zweite große Strang ist, und der ist für mich neu gewesen, und da bin ich auch sehr neidisch. Ich denke ja immer, ich bin eine gute Journalistin und ich hätte das Tina-Interview geführt, was noch nie geführt worden wäre, wenn sie damals zu Boulevard Bio gekommen wäre. Und ich habe nie verstanden, ich habe ja, glaube ich, 20 Einladungen geschickt und 20 Mal mit ihrem Mann Erwin Bach telefoniert. Und immer hat er gesagt, ja, sie wird ja gerne kommen, aber nein, geht gerade nicht. Und und hatte immer dumme Ausreden und ich wusste immer, die war abends bei Alfred zum Essen und so weiter. Ich habe mich immer gefragt, warum kommt die Alte nicht? Das gibt's doch gar nicht. Ja,
wegen
also,
dir.
Nicht wegen mir, so habe ich es natürlich gedacht. Aber die Wahrheit ist ein bisschen tiefer und das kommt in dieser, das ist die zweite Ebene. Die hat natürlich damit die Büchse der Pandora geöffnet mit diesem ersten Interview. Dadurch, dass sie über ihre schlimme Ehe einmal groß geredet hat, hat sie gedacht, damit ist jetzt auch die Klappe ist zu, der Topf ist dicht und ich muss jetzt nicht mehr über die Vergangenheit reden. Ich gucke nach vorne und mache meine Solo-Karriere und kann mich darauf konzentrieren. Ja,
das ist natürlich total naiv, ne? Wenn man es aus heutiger Sicht denkt, man total naiv.
Die hat einfach überhaupt nicht gedacht, dass das jetzt natürlich das Fressen für die, ja, hat die Medien völlig falsch eingeschätzt. Und immer wieder kommt natürlich Fragen nach dieser Vergangenheit. Und dann hat sie ja auch noch das befeuert, indem sie dann gesagt hat, okay, ich schreibe es jetzt einmal auf in meiner Biografie und danach ist Ruhe. Nein, es wurde noch schlimmer. Dann hat sie gesagt, okay, ich erlaube Hollywood, dieses Buch zu verfilmen und danach ist dann Ruhe. Nein.
Aber glaubt man das noch? Also glaubt man einer Frau, die so viel erlebt hat, dass sie wirklich noch so
naiv ist, dass
sie ja, es
bei
hat
jedem
zwei
Schritt
Seiten.
Immer weiter
Nein.
sagt, okay, aber wenn ich noch ein bisschen mehr gebe,
ja,
dann ist jetzt Ruhe. Und jetzt auch wieder, sagt sie auch,
ja,
ich schreibe es jetzt einmal, ja. Ich sage jetzt alles, ich erzähle alles und dann ist aber Ruhe.
Du legst den Finger in die Wunde. Natürlich hat auch sie ein Management, die sagt, wir werden diese Kuh jetzt melken und wir werden versuchen, so viel Geld daraus zu pressen aus dieser Geschichte, wie geht. Und das glaube ich ganz bestimmt, dass sie auch eine Kalkulierende ist, die das Image mitbenutzt, um weiter im Gespräch zu bleiben. Sonst hätte sie nicht, What's Love Got to Do With It, mag noch ein Zufall gewesen sein, dass das biografisch anknüpft. Aber bis zum letzten I Don't Wanna Fight Anymore hat sie immer wieder ihre Ehekrise im Prinzip in Liedern verarbeitet und das glaube ich ihr auch nicht. Das glaube ich ihr auch nicht. Aber immerhin sieht man in diesem Film, dass sie in Pressekonferenzen sitzt, meinetwegen in Venedig zu dieser Premiere des Filmes und die Leute fragen sie, was war der schlimmste Moment in deiner Ehe? Wann hat er dich besonders gehauen? Und so weiter und wo wirklich ihr Blick, also bei Steve Blame, der fragt dann plötzlich nach Ike Turner und ihr Blick geht wirklich so ins Nichts. Und dann zuckt sie so zusammen und sagt, oh, reden wir über Ike wieder. Hat mal jemand einen Fächer? Ich kriege gerade eine Hitzeanwalt. Also die war wirklich traumatisiert und hat dadurch, da kamen Bilder von früher immer wieder raus. Und diese Bilder sind so schlimm. Also der Sohn erzählt das in einer Szene, dass der eben vor der Tür stand und die Mutter schrie, als Ike sie mit Kaffee verbrüht hat, Verbrennung dritten Grades. Und der Sohn Klein steht vor der Tür und sagt, Mama, was ist? Und sie sagt, nee, nix. Und ist da total verbrüht worden und so. Also die hat wirklich schlimmste Sachen erlebt. Immer nachdem er sie geschlagen hat mit Gegenständen, weil er Gitarrist war, hat er nie mit seinen Händen geschlagen, sondern immer nur mit Gegenständen, hat er sie vergewaltigt. Also der ist nur heiß geworden, wenn die da blutend vor ihm lag. Und solche Sachen über Jahrzehnte. Also das ist schon echt ja. böser Stoff. Und dass die da traumatisiert ist, habe ich natürlich nie beachtet, weil ich dachte immer, Alfred Biolek wird das Interview führen, was noch nie geführt wurde, sehr sensibel. Ja, Pustekuchen, je sensibler, desto schlimmer für sie, weil natürlich dieses sich öffnen immer diese Traumata wieder hervorruft. Also insofern ein großer Tipp, diese Frau nochmal, wenn ihr sie nicht kennt. Ich erwarte es, weil ansonsten dürft ihr euch nicht homosexuell nennen.
Ja.
Guckt diese DVD, die jetzt als DVD zu kaufen ist und auf 1000 Sendern irgendwie zu streamen ist. Es ist wirklich ein, auch wenn ihr denkt, die Alte ist doch uralt. Ja, Pustekuchen, also auch das ist ein Riesenfehler. Die ist so hip wie nie. Erstmal hat sie ihre ganzen Musikrechte-Katalog gerade groß verkauft. Das heißt, die neue Plattenfirma kann jetzt alles nochmal wieder schick aufbereitet nach außen bringen und wieder neu zu Geld machen. Und dann ist sie auch gerade mit 82 in die Hall of Fame zum zweiten Mal, diesmal als Solokünstlerin aufgenommen worden und hat zu ihrer Dankesrede gesagt, naja, wenn ich mit 82 noch Hall of Fame aufgenommen werde, muss ich irgendwas richtig gemacht haben. Also Leute, ja, sie hat viel richtig gemacht. Guckt es euch an.
Weißt du, was die Schlagzeile der New York Post am Todestag von Ike Turner war?
Endlich ist er tot.
Tinas Husband?
Nein, so ähnlich. Ike beats Tina to death.
Oh, unangenehm.
Was auf Englisch natürlich, heißt, Ike schlägt Tina tot, aber auch Ike stirbt vor Tina.
Böse.
Das ist böse. Barbie, möchtest du?
Ja, ich werf kurz was ein. Also eins meiner Entdeckungen dieses Jahres ist, das Buch ist schon lange vorher erschienen, aber ich habe es in diesem Jahr entdeckt durch Sophie Passmann, die darüber in ihrer Story gepostet hat. Ich habe es mir dann gekauft, weil ich mich auch mit Trauma beschäftige. Bessel van der Kolk, Verkörperter Schrecken, ist ein Buch darüber, was Trauma im Körper anrichten kann, ja, wie man damit umgehen kann, wie man es wieder loswerden kann. Und das hat mir sehr geholfen und ich empfehle es auch häufig vielen anderen. Ich habe auch in meiner letzten Tragische Begeil-Folge mit Dirk Ludichs darüber gesprochen. Ein großartiges Buch sollte man gelesen haben, wenn man Dinge erlebt hat, die traumatisch sind und sein könnten.
So. Also kann ich das Tina immer noch in die Schweiz schicken, weil sie lebt ja noch.
Ich hoffe, sie hat es gelesen.
Ja.
Ja, ich glaube, Tina hat mit ihrem Buddhismus da vielleicht auch das richtige Handwerkszeug.
Naja, Religion ist das eine, Psychologie das andere.
Ich mache ein letztes.
Die ist noch nicht therapiert.
Ich mache ein letztes aus meiner Sicht. Ich habe den Film schon gesehen, wenn wir diese.
Ich auch.
So zu dem Moment, wo wir diese Folge aufzeichnen.
Den Tina-Film?
Nee, ja. Den Tina-Film nicht, sondern der Film kommt heute, also am Ausstrahlungstag dieser Folge.
Oh. Am
31.
Du bist am 31. auf Netflix raus und heißt The Lost Daughter. Und ist der Debütfilm einer großartigen Schauspielerin als Regisseurin, Maggie Gyllenhaal, und ist ein feministisches Meisterwerk über Mutterschaft. Also
nach Parallele Mütter, das zweite feministische Meisterwerk.
Genau, die Hauptrolle spielt, aber es ist ein völlig anderer Film als Parallele Mütter. Die Hauptrolle spielt Olivia Colman, die spielt eine Engländerin, die in Griechenland Strandurlaub macht und dabei einer jungen Frau begegnet, die von Dakota Johnson gespielt wird und mit ihren Kindern so ein bisschen überfordert ist. Und wir erfahren in Rückblenden, warum Frau Coleman da alleine ist und warum sie keine Kinder dabei hat. Die jüngere Version von Olivia Colman wird von der großartigen Jessie Buckley gespielt. Das ist fantastisches Schauspielerinnen-Kino. Meine Voraussage, ich werde mich daran im Februar messen lassen müssen, ist, dass Olivia Colman für diese Darstellung ihren zweiten Oscar gewinnt.
Hoffentlich, das gönne ich ihr wirklich. Die ist sympathisch und talentiert.
So, also wer heute vielleicht vor der Fete noch was ordentlich
bisschen Kultur,
bisschen Intelligenz braucht, kann sich The Lost Daughter heute auf Netflix angucken.
Mir fällt übrigens, dass mein Worst Moment war Spencer über Diana, dieser Spielfilm.
Der ist aber nicht aus diesem Jahr.
Richtig. Nee, aus welchem Jahr denn?
Oder nee, doch. Ich denke über Diana, der war auch furchtbar.
Nein, aber Spencer mit
Spencer ist richtig. Ja, Spencer ist richtig.
Mit dieser komischen Vampirin.
Diana ist mit Naomi Watson, war auch schrecklich.
Ja, aber dieser hier ist richtig, richtiger Schund.
Den habe ich nicht gesehen,
dieser da kann ist ich nicht richtiger sagen. Richtiger Schund. Also man kann ein bisschen verstehen, warum diese total geisteskrank war und warum der Palast überhaupt nicht im Ansatz mit der klar kam. Das kann man vielleicht nachvollziehen.
Aber du als Diana-Fan sagst ja, du findest die Darstellung von ihr nicht richtig, dass sie so komplett gaga war.
Nein, das kann ich nicht sagen. Ich finde, das ist eine Facette, auf die ich vorher nicht geachtet habe, weil ich Diana in dem Medien-Output kennengelernt habe, wie er nun mal war in den 80ern und 90ern.
Opfer
und süß. Als die gestorben ist, das weiß ich heute noch genau, wo ich war, wie ich das erlebt habe, und ich bin nach Paris gefahren und habe im Tunnel geweint.
Really?
Ich war richtig, richtig angefressen, als sie gestorben ist, weil ich die als Mutter Teresa 2 empfunden habe. Und in diesem Film wird es vielleicht ein bisschen, ja, Mutter Teresa
Barbie,
war,
du kriegst nichts mehr zu trinken.
Nein. Mutter Teresa war eine Bitch. Ich habe eine Geschichte, wie die Nonnen von Mutter Teresa in Indien Kinder geklaut haben und sie zur Adoption weitergegeben haben. Eine wahre Geschichte. Also Mutter Teresa war nicht so einfach.
Das, was ja Mutter Teresa sehr
böse. Also, dass sie immer gesagt hat, sie macht das nicht für die Menschen, sondern sie macht das für Jesus.
Ja, auch schwierig.
Die Leute sind ja eigentlich scheißegal. Es geht nur um ihren Dienst an Jesus. Und deswegen haben die auch in furchtbaren Konditionen gerettet, in Anführungsstrichen, leben müssen. Mutter Teresa war nicht dem Dienst am Menschen verpflichtet.
Nee, aber hatte auch eine gute Imageberaterin, offensichtlich, weil sie hatte ein gutes Image. Und Diana auch. Und in diesem Film wird gezeigt, dass sie eben total manisch verrückt war und da in diesem Palast alles gemacht hat, um auch verrückt angesehen zu werden und wirklich nicht reinpasste von A bis Z und warum die solche Ehen arrangieren, ist ja sowieso ein großes Rätsel. Also ja, man weiß es nicht.
Barbie, du hast nur einen.
Insofern, ich habe noch 12 Sachen hier auf meinem Zettel, die ja, ich kurz noch mal anbringen werde. Raus.
Auf jeden Fall ist der Film schlecht. So.
Ein Negativ-Ding, was mich dieses Jahr genervt hat und auch fortwährend nervt, ist die absolute Überpräsenz von allen
RuPaul's
Drag Race Franchises.
Ach, das auch.
Weltweit. Also ja. Es ist ja, ich habe, also ne, momentan sind Drag wir
Race
auf dem
Wuppertal.
Stand. Es gibt, ja. Seriously,
das Drag fehlt, Race ne?
Everything.
Ja,
Ru will sich so offensichtlich auf die alten Tage noch ein bisschen vorbereiten. Die zweistelligen Millionenbereiche, die sie schon auf dem Konto hat, Beträge.
Ich glaube, es sind eher noch, drei.
Hat es was mit Geld zu tun oder
natürlich
mit Macht?
Nein, es hat wahrscheinlich auch mit Macht.
Ja, mit Macht.
Eitelkeit.
Ich glaub, der will,
aber ja. Ich glaube, die Alte will einfach so gut jetzt vorsorgen. Das sagt sie auch in Interviews immer wieder. I'm gonna do everything I can ja. for money.
Das ist schwierig, ne?
Ja, und ich meine, es ist jetzt an einem Punkt, wo es so beliebig ist, dass ich als alte, eingefleischte Drag Race-Fan in erster Stunde, ja. Also ich habe wirklich die erste Staffel auf den illegalsten Plattformen religiös gestreamt und geweint und
ja.
so, wirklich von der ersten Sekunde an.
Weil es so illegal war.
Ich war im,
nee, weil es wichtig
im Rennen
war. Es war
2013,
ja.
als Phantomfilm damals die Lizenz gekauft hat für Drag Race Germany, als allererste war ich im Rennen, die Hostin zu sein, die RuPaul Deutschlands zu sein. Ohne irgendeinen Bekanntheitsgrad natürlich, hi. Aber ne, also so lange und so intensiv bin ich an diesem Ding dran. Und wir sind auch jetzt, Conchita und ich, haben uns bemüht, Wow Presents oder World of Wonder generell dazu zu kriegen, uns die deutsche Option quasi zu übertragen, ne, das mit uns zu produzieren. Und das Desinteresse könnte nicht lauter klingen.
Ja,
weil Deutschland ja so ein unwichtiger Markt ist.
Ja, weil Heidi Klum halt auch versaut hat mit Queen of Drags, muss man
ja,
auch ehrlich
ja,
sein.
Muss man auch
aber
sagen.
Ne, alle anderen, also es gibt Drag Race Italia, Spain, France, UK, Thailand, Philippines, exactly. Jetzt kommt anscheinend kommt die Gewinnerstaffel, UK Against the World. Also es gibt so ganz viele Franchises noch, von denen wir noch offiziell nichts wissen, die aber anscheinend in the making sind.
Ja, irgendwas, wo sie jetzt live singen
und
müssen, kommt gerade, läuft
Queen grade. Of the World.
Queen of the World.
Läuft schon.
Ja.
Oder Queen of the
mit
Galaxy.
Mit einer völlig unfähigen Trixie Mattel, die immer nur so als Fangirl da sitzt und ihre komisch geschminkten Augen aufreißt.
I don't know, ich habe es noch nicht gesehen.
Langweilig.
Also die Teilnehmerinnen sind auf jeden Fall super. Ich weiß, Ada Fox ist dabei. Und Ada
ja,
ist
ja, die Teilnehmer
mega.
Sind gut, die können sie.
Ada Fox ist super.
Aber die Jury ist ein Albtraum.
Aber Vanessa Williams und Michelle, also I love.
Ja, Vanessa Williams,
I love.
Bitte dich.
Come on.
Gut, ja.
Vanessa Williams ist eine große Künstlerin.
Ja,
du hast sie mal
in irgendeiner
Folge hast du mal gesagt, das ist ein amerikanisches Ex-Model.
Ja, das ist Heidi Klum auf amerikanisch, finde ich auch. Also die
Annie
kann gar
the
nicht.
Way, um bei Conchita zu bleiben.
Erzähl weiter.
So, nee, das ist ein Negativ. Ich habe noch.
Da musst du noch ein bisschen mehr.
Nee, doch,
ist wirklich schlecht,
ja,
was
aber
der
das
macht.
Reicht. Ich habe noch zwei, drei Serien, die ich kurz reinschmeißen will, die ich gar nicht weiter erklären will.
Zwei,
groß. Midnight Mass habe ich sehr genossen dieses Jahr, sollte
Tito.
Man gucken. Schitt's Creek habe ich dieses Jahr entdeckt und in einem Rutsch durchgeschaut. Auf den dritten Anlauf, am Anfang habe ich es nicht verstanden, dann habe ich es durchgeschaut und gesuchtet und habe es geliebt.
Mit Drogen oder ohne?
Ohne.
Okay. Ohne Drogen.
Ich habe überhaupt nicht verstanden.
Ist seit über
ist ganz
einem
unnötig.
Jahr gar keine Drogen
okay,
mehr.
Super. Ich kann es gar nicht verstehen.
Schitt's Creek ist so durchgeknallt, dass man dazu keine Drogen braucht.
Ich kann es nicht verstehen. Ich fand es doof.
Ted Lasso, lustigerweise.
Habe ich nie gesehen. Soll gut sein, habe ich noch nicht eine einzige Minute von gesehen.
Also, ne, du kannst es mir auf dem Papier präsentieren und ich sage dir sofort, ich werde keine Sekunde dieser Serie genießen, weil Fußball, Heteromännerwelt, all dieser Blödsinn, ja. Amerikaner kommen nach England, um den Engländern Fußball zu erklären, das ist alles so scheiße, dass man es nicht gucken will. Und dann habe ich es geguckt und habe mich so verliebt in die erste Staffel. Die zweite fand ich dann dämlich, aber die erste Staffel habe ich sehr geliebt und ich habe in jeder Folge geheult auch, wo man auch denkt so, okay, well, whatever. Ja, but I did like it. Hier steht noch Medien-Abuse. Achso, das war für Tina Turner, der Medien-Abuse. Den habe ich aufgeschrieben. So, und jetzt kommen wir zu meinem großen, finally, zu meinem großen Fundstück des Jahres. Ich sage deswegen Fundstück des Jahres, weil es
keiner
älter ist.
Außer dir gefunden
es ist älter als
It's all my fault.
2021, genau. Und die Schuld ist schuld. Schuld ist schuld. Wie so oft. Und das bedarf ja auch einer Einordnung. Paul Schulz, ganz oft, wenn wir hier fertig sind, sagt Paul Schulz, ich habe eine Serie für dich. Das ist das Ding für dich und du wirst ausrasten, ist das Beste, was du je gesehen haben wirst. Und dann liegen die DVDs hier 3 Monate auf meinem Schrank, bis ich sie endlich anschaue. Und dann gucke ich es und denke mir,
nein.
What the fuck, Schulz? Das war mittelmäßig und rotze. Aber in diesem Fall hat er sowas von recht gehabt. Und es handelt sich um Years and Years. Es geht um Years and Years. Von unserem Freund Russell T. Davis, der auch schon die Originalstaffel, die britische Originalstaffel von Queer as Folk erfunden hat, der It's a Sin erfunden hat, über die wir auch schon in einer anderen Folge, in der AIDS-Folge gesprochen haben, der Showrunner ist von
Doctor Who.
Jetzt wieder, genau. Und Years and Years ist 2019 auf den Markt gekommen, eine Co-Produktion von der BBC und HBO. Und angeblich hat er die Idee schon vor 20 Jahren gehabt, dass er das machen will. Wir glauben ihm das einfach mal grob. Hätte man mir das präsentiert, nur auf dem Papier wieder, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, weil Dystopien brauche ich in der jetzigen Zeit nicht. Ich muss in der jetzigen Zeit nicht noch mal mir vorstellen, wie schlimm es noch werden könnte in der Zukunft. Handmaid's Tale und so habe ich alles nicht weitergeguckt, weil es ist mir zu einer Realität erkannt. Aber in diesem Fall, ja, ich habe angefangen und ich war sofort hooked. Es geht um die Familie Lyons in der Serie. Es ist eine Familie, die in Manchester lebt.
Das mit dem Telefon in der Hand?
Ja,
ah,
genau.
Ja, ja,
sehr Fängt gut. 2019 an und wir begleiten diese Familie über 15 Jahre bis zum Jahre 2034. Es gibt eine Matriarchin, das ist die Großmutter Muriel, die so ein bisschen die Fäden in der Hand hält. Die Elterngeneration fehlt komplett, die Mutter ist tot, der Vater ist persona non grata, weil er die Mutter betrogen hat und deswegen von der Familie geschasst worden ist. Und dann haben wir die Kindergeneration. Wir haben vier Kinder, die alle grundverschieden sind. Danny, gespielt von dem wirklich sehr, sehr, sehr süßen und sehr attraktiven Russell Tovey. Und
sehr talentierten.
Mit großen, großen Segelohren. Ja, und sehr talentierten, that's true. Der spielt einen Jungen namens Danny, der schwul ist, von seiner Familie komplett akzeptiert. Das ist nie ein Thema in dieser Serie. Generell Homophobie gibt es in der Serie eigentlich gar nicht, was Tolles. Verheiratet dann im Laufe der ersten Folge mit einem Mann namens Ralph, einem Grundschullehrer. Die sind beide relativ spießig und solide, muss man sagen.
Ja.
Dann haben wir Edith, das ist die große Schwester, die bisexuell ist, eine wirklich berühmte, in England berühmte Umwelt- und Politaktivistin ist, die in der Weltgeschichte rumschwirrt, die Familie eigentlich nie sieht. Eigentlich, ne, die schreibt Bücher, die ist im Fernsehen und so. Dann haben wir Rosie, die sitzt im Rollstuhl, leidet an Spina Bifida, also einer Wirbelsäulenspaltung, glaube ich, oder Röhrenbildung, wie auch immer man das richtig ausdrückt, wo das aber auch nie Thema ist. Also ihre Behinderung ist eigentlich nie Thema. Die verhält sich auch nicht wie eine, in Anführungsstrichen, Behinderte, sondern die ist sehr vorlaut, sehr fordernd ihrem Umfeld entgegen und die Welt begegnet ihr auch so. Und ich finde das toll, dass sie so inszeniert worden ist. Die hat zwei Kinder, Lincoln and Lee. Bei Lincoln finden wir später raus, dass Lincoln trans ist. Das wissen wir am Anfang noch nicht. So, dann haben wir Emma Thompson, die eine Trump, Thatcher, Boris Johnson Hybrid-Persiflage spielt, also eine Politikerin, die sehr in die heutige Zeit passt, die ist sehr mit dem vertraut, was wir auch heute kennen aus den Medien, also eine laute, polemische, das ist, also alles, was gegen mich ist, ist Fake News und ich arbeite mit Angst, ich arbeite mit Bildern, die nicht belegbar sind und so. So eine Art von Politikerin, die irrsinnig charismatisch ist und deswegen auch, und weil es natürlich Emma Thompson ist, ein Sympathieträger, aber ja, sie ist natürlich grauenhaft und ein Monster und alles, was sie will, endet im Faschismus. Sie hat eine Party, die sie die Four-Star-Party nennt. Da fangen wir an. Und es ist eine Miniseries, es gibt 6 Folgen und in diesen 6 Folgen springt die Serie immer wieder ein paar Jahre voraus und entwirft so ein Bild davon, wie es in England weitergehen könnte, aber das bezieht natürlich den Rest der Welt auch mit ein. Also es geht um Trump, es geht um Merkel und so. Es geht um die große politische Bühne auch. Und was man jetzt so wiedererkennt, wenn man es jetzt anschaut, ist eben diese Angst vor der Zukunft und vor diesem Informationsüberfluss, den wir nicht so richtig sortieren können, weil es zu viel ist. Was davon ist Fake News, was davon ist echt, das kennen wir ja alles. Die Ratlosigkeit, wie man das einzustufen hat. Es gibt diese gefährlichen lauten Politiker, es gibt die Verschwörungstheorien, all diese Dinge. Und das verteilt er relativ geschickt auf diese verschiedenen Familienmitglieder. Jeder dieser Familienmitglieder hat seinen eigenen Erzählstrang und die sind natürlich immer miteinander verwoben, weil sie eben eine Familie sind. Aber es ist immer auch eine Reflexion der Gesellschaft, in der sie leben und wie es eben weitergehen kann. Es geht immer um politische Umbrüche, um Flüchtlingswellen. Flüchtlinge sind ein großes Thema. Es geht um technologische Fortschritte. Tanja hat schon gesagt, das Telefon in der Hand und so.
Einoperiert, also so
genau,
ein Chip.
Genau. Arbeitslosigkeit, Klimakatastrophen, so. Am Ende von Trumps Amtszeit, also in den letzten 4 Tagen seiner Amtszeit, zündet er schnell mal noch eine Atombombe auf schickt eine Atomrakete auf eine von Menschen geschaffene chinesische Insel, Dom Shadao oder so heißt die. Mhm. Und da ist unsere Edith, also die Umweltaktivistin, ist nur ein bisschen entfernt. Sie sagt, sie ist in Vietnam, aber sie war relativ viel näher dran, wie wir später erfahren. Genau, und startet damit halt auch eine politische Welle von Aktionen, also Trump mit diesem Raketenabwurf, die so unrealistisch ja nicht ist. Also das hätte auch passieren können. Mhm. Und auch wenn vieles davon zugespitzt wirkt und auf die Spitze getrieben, ist es halt doch, sind es Sachen, die hätten passieren können oder vielleicht auch noch passieren werden. Also sind auf jeden Fall Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.
Ja.
Voll,
ja.
Voll. Und also Danny, unser Russell T. Davis Charakter, der schwule Charakter, ist mit diesem Ralph zusammen, der halt eben Grundschullehrer ist und der so ein bisschen blöd ist und auch Verschwörungstheoretiker ist und der ist auch in der Ehe schon genervt und Danny selber leitet ein Flüchtlingszentrum, wo ganz viele Menschen aus der Ukraine hinflüchten, weil da eben Russland hat die Ukraine okkupiert und auch die homophoben Gesetze, die Russland eben so mit sich bringt, machen sich da breit, deswegen müssen ganz viele Menschen fliehen. Politische Menschen und auch queere Menschen wie eben Viktor. Und in Viktor verliebt sich Danny dann ganz doll, was seine Ehe zerstört und auch wieder einen Erzählstrang in Bewegung bringt, den ich jetzt nicht zu weit erklären will. Ja. Genau, weil das einer der großen Plotpoints auch der Serie ist. Im Großen und Ganzen ist die Serie eine Reflexion auf das Menschsein, auch wie wir uns verhalten, wenn wir unter Druck sind, wenn wir Angst haben, wenn wir Verlust erlitten haben, wenn wir lieben, wenn wir verzweifelt sind, so. Und natürlich geht es auch um Familie und darum, wie Familie sich miteinander verhält und auch nicht verhält. Was ja. Die Serie mit mir gemacht hat, ist, ich habe die das erste Mal in einem Rutsch durchgeschaut und ich habe sie auch gestern wieder in einem Rutsch durchgeschaut. Das sind 6 Stunden, also es ist schon a lot of TV, aber ich habe keine Sekunde davon das als langweilig empfunden oder so. Wenn man der Serie was vorwerfen kann, dann ist es vielleicht, dass es halt sehr viel Erzählstränge auf einmal sind und gerade so in den ersten 2 Dritteln der ganzen Serie, it's a lot of information at once und man kommt gar nicht so richtig zum Luftholen. Also es gibt irgendwann...
Man kann dabei nicht bügeln.
Ja.
Nein.
Es gibt irgendwann in der Serie, sagt einer den Satz, we don't pause, we don't think, we don't learn, we just keep racing to the next disaster und das ist so ein bisschen das Problem der ersten 2 Drittel der Serie. Aber es ist eine sehr schöne Reflexion darauf, was sein kann, was passieren könnte. Und für mich ist die wichtigste Szene eigentlich ein Monolog der Oma. Ich glaube, in der 4. oder 5. Folge von Muriel, da hat sie einen großen Rant am Familientisch, wo sie sich darüber auslässt, was alles passiert ist und wen die Schuld trifft. Und erst adressiert sie alle am Tisch und sagt, das ist eure Schuld. Eure Generation, also sie spricht von ihren Enkelkindern, von Leuten, die in meinem Alter sind, in Tatjanas Alter, in Pauls Alter, sagt, das ist alles eure Schuld, weil ihr habt das alles passieren lassen. Am Ende erweitert sie das und sagt, das am Ende sind wir alle schuld, weil wir alle nichts getan haben. Wir haben nichts getan, wenn im Supermarkt die Frauen ausgetauscht worden sind gegen die Roboter-Cash-Systems, wo man nur noch scannen muss. Wir haben alle nichts gesagt.
Ja.
Und ne, wir gucken jetzt an die, weil auch das Flüchtlingsthema ist ein großes Thema und die Empathielosigkeit der westlichen Welt gegenüber den Flüchtlingen in der Situation ist ein großes Thema. Und ne, wir gucken jetzt an die Grenze zwischen Polen und Belarus und auch das ist täglich bei uns in den Medien.
Es ist sehr nah.
Wir wissen, dass da Kinder erfrieren, dass da Menschen in den absoluten Verzweiflungszuständen an der Grenze sitzen. Und ja, auch wir tun nichts. Und insofern ist es brandaktuell und legt den Finger in eine Wunde, die uns allen bewusst sein muss, auch wenn wir hier weiter sitzen bleiben in der relativen Sicherheit, die wir haben. Es ist ein dringender Aufruf an uns alle, die Augen nicht zu verschließen und nicht darauf zu warten, dass irgendwann uns jemand informiert auf Instagram, dass der Faschismus jetzt übernommen hat, dass die Menschlichkeit jetzt übrigens ad acta gelegt ist, sondern dass wir alle daran mitwirken, was für eine Zukunft wir eventuell haben. Und deswegen ist es auch ein guter Tipp zum Ende des Jahres.
Ein sehr guter Tipp. Ich habe eine Mini-Kritik, also das ist aber wieder meine böse Kritik, die ihr sofort kaputt machen werdet. Es ist ja modern. Ja, genau. Ja, im Prinzip ist es das. Es ist
Tatjana.
Nein, es ist nicht genau das. Aber diese gesellschaftliche Umwälzung zu mehr Diversität, die ja toll ist, wird von den Fernsehmachern so umgesetzt, dass plötzlich eine Familie ist, die ganz harmonisch eigentlich miteinander ist, mit einem schwulen Sohn, mit einer Jungfrau im Rollstuhl, mit einer beeinträchtigten Hauptfigur und noch eine, die nicht weiß, wo sie hin will und alles in einer Familie, und das ist dasselbe wie bei And Just Like That. Plötzlich werden Sachen als selbstverständlich genommen, die in der Realität meiner Meinung nach noch nicht so sind, dass es selbstverständlich ist.
Ja,
man will alles unter
einen Hut bringen. Wenn man das weiterdenkt, würde man ja sagen, okay, dann erzählen wir es wieder so, wie es vorher war.
Nein.
Dass diese Leute nicht erzählen.
Nein. Man muss, finde ich, ein bisschen mehr die Realität mit reinbringen, also diese Bilderbuch-Diversitätsfamilien, die plötzlich überall rausschießen, das ist mir ein Tick zu dick aufgetragen.
Es ist aber gar nicht dick aufgetragen, weil es nicht thematisiert wird, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit dabei, die für mich auch als Zuschauer das selbstverständlich macht, das anzugucken. Es hat mich gewundert, dass wir mit Homophobie nichts zu tun haben in dieser Serie, dass diese Dinge ausgeklammert werden, aber die werden nicht bei Ryan Murphy overglossed und ausgespart, sondern
was
es ist
auch falsch ist.
Eben, ja. Sondern es ist einfach ein Entwurf von, in dieser Familie spielt das keine Rolle.
Ja,
so,
aber
hier
das
kann
ist
jeder
doch
sein, wie
auch
er will.
Nicht die Realität.
In manchen Familien eben
Tatjana,
schon.
Tatjana, das Problem, glaube ich,
du kannst doch nicht Familien immer nur mit der Worst Problematic erzählen, weil dann kreierst du ja auch Leute, die das kopieren.
Ich weiß, wo du herkommst und ich weiß, wo du damit hin willst.
Ich weiß, wo
du herkommst. Nicht zu den Dornbusch.
Das Problem ist, dass wir irgendwie von den Dornbusch über die Fußbräuchs im deutschen Fernsehen, aber auch im
Goldenburgs, bitte.
Und den Goldenburgs im deutschen Fernsehen immer so getan haben, als gäbe es bestimmte Leute nicht. Und jedes Mal, wenn
die dürfen nur vorkommen,
wenn wir sie gezeigt haben von queeren Existenzen über POC-Charaktere, haben Fernsehmacherinnen immer erwartet, dass sie dafür jetzt einen Pat on the Back kriegen und ihnen gesagt wird, wie toll und fortschrittlich und sie weiter und so fort sie sind. Mein Problem bei dieser Argumentation ist, die Realität abzubilden. Und das Problem ist, die Realität gibt es überhaupt nicht. Natürlich gibt es die Realität in Kassel oder in, keine Ahnung, Schwengingen oder so, in denen sehr wenig POC und sehr wenig queeres Leben vorkommt. Die Kritik an Just Like That und die Kritik an Sex in the City, und das fällt einem, wenn man das jetzt nochmal guckt, auch einfach auf, ist, dass es in einer Stadt mit einem wie New York, die einen fast 50%igen Anteil an POC-Leuten hat, keine POC vorkommt, das ist einfach absurd.
Ja.
Und wenn jetzt das, was in Just Like That in den ersten beiden Folgen passiert, an denen ich viel Kritik habe, aber das ist keine davon, auf einmal 50% POC-Charaktere vorkommen, ist das eigentlich viel näher an der Realität als die Serie, die vor 20 Jahren gedreht worden
ist. Ja, aber macht es das noch im Kontext der Serie glaubwürdig?
Die Serie war doch nie glaubwürdig.
Die Serie war doch nie glaubwürdig. Entschuldige mal bitte.
Glaubwürdig.
Das war
Carrie Bradshaw.
Das war
eine Kolumnistin, ja, die eine Kolumne schreibt, und davon wohnt sie in ihrem Upper East Side Penthouse Apartment, nicht Penthouse, aber in einem großen Apartment, das sie irgendwann kaufte, $20,000, weil Rent Control und irgendwie Deal. Das war nie, und das hat keinen interessiert.
Und sich davon irgendwie ein paar Monologlanics pro Woche kauft.
Genau, es wird erst dann interessant, wenn zu viele POC-Charaktere in der Folge vorkommen, weil dann müssen wir mal darüber reden, ob das glaubhaft ist. Das ist doch Bullshit. Sorry.
Ja.
Und du kannst natürlich die Frage stellen, inwiefern ist so eine Familienkonstruktion glaubhaft? Mein Problem ist, ich kenne massenweise solche Familien, ja, wo es kein Problem mehr ist, dass Söhnchen schwul ist, wo es kein Problem mehr ist. So, und ich denke immer, meine Mama wird im nächsten Jahr 80. Wenn meine Mama sich Gedanken darüber machen kann, ob sie jetzt Leute fragen muss, welches Pronomen sie bevorzugen. Und mhm, wenn Jane Fonda, die jetzt immerhin 84 ist, einfach mal auf alle ihre Social-Media-Kanäle schreibt, dass sie ihr Leben lang nicht nach Pronomen von Leuten fragen musste, ob sie das jetzt will und ob sie das jetzt soll und diesen Satz schlicht mit "Of course I have to" beantwortet. Irgendwie meine Position dazu ist, entschuldigt bitte Leute, die Erde dreht sich weiter. Irgendwie, wir fahren auch nicht mehr in Postkutschen, wir benutzen keine Wahlscheiben mehr, wenn wir irgendwie Leute anrufen wollen. Und so irgendwie, dass jemand nicht weiß, wie man eine Wahlscheibe benutzt, war schon vor 20 Jahren in In-N-Out irgendwie zum Schreien komisch. Schon damals bestand dieses Problem.
Die einzig gute Szene, ich erinnere an diesen Film. Das Model im Hotelzimmer, wie sie auf dieser Wählscheibe rumtippt.
Und so, also irgendwie bei jedem Fortschritt, der hart erarbeitet ist und der von vielen Leuten hart erkämpft worden ist, jetzt zu sagen, ist das die Realität, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schlicht.
Guck mal, Paul, du hast mit jedem Satz und Barbie auch recht. Ich bin ja nicht blöd. Das ist ja richtig. Aber warum empfinde ich, wie hieß dieser Film mit Julia Roberts und Hugh Grant, wo sie den Filmstar spielt und er den Buchhändler?
Notting Hill.
Notting Hill. Warum finde ich die im Rollstuhl sitzende Schwester in Notting Hill organischer in ihrer Familie als jetzt die im Rollstuhl spielende in Years and Years?
Weil sie die einzige ist, die rausgedreht ist aus dieser relativ normativen Geschichte, die dir vertraut ist. Da war es der einzige Charakter, der so besetzt worden ist. Jetzt sind so viele und das ist zu viel für dich.
Vielleicht.
And I get that.
Vielleicht.
I get that. Aber es ist halt, ne, der Querschnitt der Gesellschaft, den du als normal empfindest, ist halt nicht der Querschnitt der Gesellschaft, den man woanders
und
als normal
empfindet.
Und auch nicht dringend der immer wieder abgebildet
wird. Und ehrlich
muss.
Gesagt,
also wenn wir es normal empfinden, reiche,
privilegierte,
weiße
Transe,
Menschen
die nicht mehr auf
unter sich
Stand
als normalen
ist.
Querschnitt der Gesellschaft zu sehen, ist das ein Problem.
Ja.
Und das ist nicht dein Problem allein.
Und ehrlich gesagt, der Unterschied in der Erzählung ist auch, diese Figur hat in Years and Years alle möglichen Probleme. Dass sie im Rollstuhl sitzt, ist erstmal keines
davon. Ist keins davon.
Ja. So, und diese Figur, die in Notting Hill im Rollstuhl saß, hatte halt, um Gottes Willen, die arme Frau ist nach einem Autounfall im Rollstuhl gelandet. Wie schrecklich.
Nein, das war keine Mitleidsfigur.
Nein, das war keine Mitleidsfigur, aber sie hätte so interpretiert werden können, wenn du das gewollt hättest. So,
nee, wie gesagt, ihr habt das gut, ihr habt das genau richtig erklärt. Ich finde, dass ich mich damit schwer tue, aber ich finde, dass ich in solchen Konstellationen manchmal denke, das ist so wie die Politik der Grünen, sag ich mal, die ich ja immer wähle, die manchmal ein Tick zu mit dem Holzhammer so ein bisschen in die richtige Richtung schlagen, also ein bisschen einen sozusagen dazu bringen wollen, akzeptiere es jetzt, obwohl ich doch eigentlich selber bereit bin, das zu akzeptieren, aber nicht mit diesem demonstrativen Mittel des Bildes.
Also ich akzeptiere es, aber nicht, wenn es mir direkt ins Gesicht springt.
Ja, ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Für mich ist es halt so ein Ding, ich kann selber verstehen, dass es also ich nenne es immer Growing Pains, ne? Wachstumsschmerzen, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis sich Leute daran gewöhnt haben, dass Dinge anders erzählt werden und selbstverständlicher erzählt werden und dass es nicht, dass die Funktion, also dass es nicht Tokenism ist, dass die Person jetzt nicht besetzt ist, damit wir Mitleid haben mit einer behinderten Person oder dass wir einen Rassismuskonflikt geliefert bekommen, weil diese Person eine andere Hautfarbe hat oder dass wir bei einem schwulen Charakter oder bei einem Transcharakter die Storyline der Diskriminierung bekommen, weil das ist das, was wir gewohnt sind. Das ist das, was wir gewohnt sind. Die werden besetzt, damit wir das erzählen können. Mhm. Die haben plötzlich andere Funktionen, die davon völlig losgelöst sind. Und das ist für mich die Art, wie wir anfangen müssen, auch als Menschen, die sowas schreiben, nicht, dass ich sowas wäre, aber hi, diese Selbstverständlichkeit mitzubringen, dass diese Leute andere Funktionen haben als das, was wir als Diskriminierungsmerkmal mit ihnen verbinden. So.
Also was ja daran ganz bemerkenswert ist, ich bin ja gerade damit beschäftigt, so ein paar Sachen zu schreiben, ist, dass schon so Fragen, die man sich beim Schreiben solcher Bücher vorher noch vor 10 Jahren gestellt hätte, einfach, dass du jetzt völlig anders schreibst, also dass wir schon beim Schreiben sagen, what happens if that's a woman? What happens if that's a disabled person? What happens if that's a person of color? Und dass du im Prinzip nicht mehr danach, und dass das auch nicht die Frage danach nach Repräsentation ist, sondern einfach, macht es die Geschichte stärker? Macht es die Geschichte interessanter? Welche Drehung entsteht dabei? Ist es eine andere Art von Sichtweise, die wir noch nicht gesehen haben? Das ist ja eins, also das ist für mich vielleicht, ich habe das natürlich schon seit 5 oder 6 Jahren wahrgenommen, aber das ist für mich vielleicht die erfolgreichste und schönste Entwicklung der letzten 36 Monate, dass Leute begriffen haben, dass Vielfalt Geschichten interessanter macht und nicht komplizierter.
Also sorry, allein die Annahme, und das ist ja eine Sache, die uns allen nicht bewusst ist, aber mit der wir groß geworden sind, dass die Menschen, die im Fernsehen oder im Film einen Platz haben, sind jung, weiß, schlank und schön. Und im Zweifelsfall
schlagen
auch noch
sind
weiß.
Sie immer noch größtenteils,
ja,
egal was
aber
sie sonst so sind.
Das war unsere Prämisse. Leute, die in der Werbung besetzt werden, sind jung, weiß, schlank und schön, es sei denn, sie haben eine andere Funktion. Sie sind alt, dick oder so, aber das hat dann mit der Rolle zu tun. Ansonsten, der Default Thing, die Werkseinstellung ist jung, weiß, schlank und schön. Und alles andere muss erstmal, und alles andere muss erstmal erklärt werden. Und das muss eine Funktion haben. Und dass jetzt eine Normalität geschaffen wird, wo solche Leute besetzt werden, einfach weil sie Teil der Gesellschaft sind und gar keine andere Funktion haben. Die sind einfach nur Teil der Gesellschaft oder Teil dieser Familie und müssen keine andere Funktion haben.
Und
das ist erstmal so fremd.
Und müssen auch nicht erklärt werden. Das ist
eben
nicht die Geschichte.
Und das ist dann so fremd, dass man sagt, aber warum sind die denn hier?
Ja, und jetzt wende das mal an auf die letzte Staffel von Pose. Weil bei
Hab
Pose,
ich ja gesagt, finde ich scheiße.
Ja, eben, aber warum?
Mir alles viel zu schnell erzählt worden ist, weil ich das Gefühl hatte, die mussten ganz schnell fertig werden mit allem, was sie noch zu sagen hatten. So. Ich fand's furchtbar. Und ich fand, Entschuldigung, diese Auflösung, dass, also alle sind jetzt happy, alle, Angel kriegt ihr super Dream Wedding und das ist natürlich das Dream Wedding von einer passable, also Woman, ne? Alle Transfrauen, die erfolgreich und glücklich sind in dieser Serie, sind passable, die sehen aus wie Cis-Frauen. Allein das finde ich ein Affront, dass Elektra mit der Mafia Geschäfte eingeht und dass das nie aufgelöst wird, finde ich ein Affront.
Und dann mit Telefonsex, wo man sich ja vielleicht Gedanken darüber macht,
Telefonsex
kann, ob sie dabei
ist das
andere
eine Ding,
Frauen ausbeutet.
Aber sie legt sich ja wirklich mit der Mafia ins Bett, eindeutig. Sie sagt ja, ich mache jetzt mit der Mafia Geschäfte und so. Das finde ich alles finde ich unmöglich. Und Gloria, wir saßen hier und haben 2, 3 Folgen zusammengeschaut und sagt, Gloria, das ist wie Theater gucken. Und da hat sie recht. Also es sind teilweise so 2 Charaktere, die kommen so hölzern auf die Bühne gestellt, setzen sich an den Tisch, dann es gibt so eine Lampe von vorne und jeder Satz, der gesagt wird, hat so eine Botschaft. So, ich habe hier Message, oh ja, da kommt mein Satz, nächste Message. Und es ist so Message, ja. Alles klar, ihr habt wenig Zeit, ihr wollt jetzt viel sagen, we get it. Aber kann diese Serie noch irgendwie atmen? Das war doch mal irgendwie spannend. Und am Ende des Tages, ja.
Aber ist nicht das ähnlich wie der Versuch, diese diverse Familie abzubilden? Ein Tick zu viel des Guten.
Nee. Weil es halt eine klassische Mittelstandsfamilie ist, die normalerweise, also das ist halt vom sozioökonomischen Background genau die Art von Familie, um die du normalerweise eine britische Fernsehserie stricken
würdest. Ja, aber würde da denn nicht jemand die Homosexualität des Sohnes doof finden?
Nicht
nee,
immer,
oder,
Tatjana. Ja, wie viele Familien kenne ich, wo das kein Thema ist?
Ja, ich kaum.
Seriously.
Ja,
get out of your bubble.
Ja, nee.
Also,
ich glaube nicht, dass ich Familien
meine beste
kenne,
Freundin
wo es alles so harmonisch
Kinder,
ist.
Kinder und da wäre es, also ich glaube, der wäre es tatsächlich lieber, wenn die queer wären, weil ne, die ist halt auch so sozialisiert, die findet das irgendwie, die findet die Sexualität so ein bisschen doof. Und die hat 2, wie sagt man denn, Neffen? 2 Neffen, die hat 2 Neffen. Und der eine ist offensichtlich schwul, so, das wissen wir alle schon relativ lange. Und die ganze Familie guckt darauf, dass die Mutter und der Vater sich gescheit verhalten, dass die nicht darüber lachen, wenn der das Handgelenk abgewinkelt hat oder so. Dass es überhaupt keine irgendwie negative Prägung gibt für dieses Kind, was die Sexualität anbelangt. Mhm. Die ganze Familie guckt da drauf mit Argusaugen. Alle beobachten die Eltern,
ja,
dass die es bloß
super
richtig machen und die werden bei jedem Familientreffen zusammengerufen und wird immer gesagt, habt ihr über gelacht und so, und dann kriegen die auf die Fresse. Also verbal.
Ja,
so,
ja.
Die ganze Familie guckt darauf. Ich werde konsultiert, ich werde dazu gerufen, irgendwie sag mal und so können wir das sagen und so können wir das nicht mehr sagen. Das sind die Realitäten, die ich so erlebe.
Guck mal, Liebes, ich saß gestern bei einem Geburtstagsessen neben jemandem, der 21 ist und auch schwul. Und wir saßen da, irgendwie, es war ein 50. Geburtstagsessen, ich bin 47, die Person war 50, der andere schwule Mann, der da am Tisch saß, war 42 und dann saß da dieser 21-Jährige. Wir waren zu viert. Und wir hatten so Momente, wo ich dann gemerkt habe, oh, du bist jetzt aber doch schon älter. weil so, es war dann eine große Selbstverständlichkeit. Der hatte überhaupt, es gab kein Coming-out-Drama, sondern irgendwie süden Tag, ich bin schwul, ich habe das meinen Eltern irgendwann gesagt, war okay. Für den ist ganz viel in seinem Leben ein Thema. Seine aber Sexualität nicht. Ist es nicht.
Super.
Überhaupt ja. nicht. Ja. Und der kommt wirklich aus der tiefsten westdeutschen Provinz. Der ist halt 2000 geboren. Und so dieses Beobachten können davon, dass Probleme, die man selbst vielleicht früher hatte, jetzt nicht mehr existieren. Und dass das gut ist. Auch wenn es einen dazu bringt, sich mit dieser Person vielleicht nicht so direkt verbinden zu können, wie das mit schwulen Männern in unsere oder queeren Personen in unserem Alter ist, ist doch eine positive Entwicklung.
Ja, natürlich.
Ich mache jetzt mal ganz kurz zum Abschluss den Paul Schulz. Ich sage jetzt nochmal was.
Ja, bitte.
Ich habe was gelernt durch meine Arbeit im HIV-Bereich. Ich habe ja mein Positiv bekommen zu einer Zeit, als es schon kein Todesurteil mehr war. Ich habe aber das Trauma des Positivwerdens genauso empfunden, als wäre es noch ein Todesurteil, weil ich das so gelernt hatte, weil ich das aus Filmen, aus Büchern, aus Erzählungen und auch aus Erfahrungen mit Positiven so gelernt hatte. Es ist ein Todesurteil, deswegen muss das für mich traumatisch sein. Und das war es dann auch. Also es hat mich Jahre meines Lebens gekostet, damit klarzukommen. Und es hat eine Konversation mit einer anderen Positiven, Heike Gronski, hat es gebraucht, um mich darauf hinzuweisen, dass ich das nicht weitergeben darf. Dass es meine Verantwortung ist, dieses Trauma nicht
großartiges
weiterzugeben.
Großartiges Gespräch mit Frau Gonski übrigens. Herzlichen Dank nochmal
dafür. Dankeschön, aber das war nicht in dem Gespräch, das hatten wir bei dem Podcast, als ich ihr Gast war. Das hat es gebraucht, um mich da aufzuwecken, dass ich kapiert habe, ich darf mein Trauma und auch mein ererbtes Trauma und auch mein eingebildetes Trauma nicht an die nächste Generation weitergeben, der es schon besser geht. Weil ich glaube, dass das die Realität ist, wie ich sie erfahren habe, so musst du sie auch erleben. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe für jede Generation von queeren Menschen. Sobald es sukzessive besser wird, dürfen wir nicht mit unserer Verblendung oder unserer Erinnerung an das, was war, das der zukünftigen Generation schwieriger machen, als es sein muss. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig.
Das ist doch der Vorsatz fürs neue Jahr.
Ich glaube, ja, ich habe noch einen zweiten für die Jüngeren.
Schade.
Ja. Es hätte so ein schöner Abschluss sein können.
Ich habe aber noch einen zweiten. Nee, das ist mir sehr wichtig.
Ich bin ja froh, wenn ich diese Diskussion
weil es, glaube ich, zum queeren Generationenfrieden so ein bisschen beiträgt. Wir sind ja im Moment in einer Situation, wo es oft Geholze gibt zwischen irgendwie, wo die einen Boomer schreien und die anderen Millennials oder Generation Z oder was auch immer. Und ich glaube, es würde zum queeren Familienfrieden beitragen, wenn wir alle bereit wären, mehr über das Leben der jeweils anderen zu erfahren. Nämlich, dass wir Alten uns aufmachen und sagen, eine ganz offene Frage, wie geht's euch? Was sind eure Probleme? Und uns nicht davon abgestoßen fühlen, wenn die jüngere queere Generation vielleicht völlig andere Probleme hat als wir. Und umgekehrt, vielleicht ich irgendwie gehe auf die 50 zu und mache diese Erfahrung mit meiner Mutter immer wieder seit 15 Jahren, einfach eine offene Frage zu stellen, nämlich zu sagen, wie geht's dir? Und dann zuzuhören, ohne Urteil, ohne Erwartungen, einfach mit großer Neugierde in ein völlig anderes Leben, mit dem einen vielleicht bestimmte Dinge verbinden, aber viele andere eben nicht. Und dass wir auch innerhalb der eigenen queeren Community gucken, wir werden immer vielfältiger, wir werden immer heterogener. Wir werden nicht hetero, aber wir werden heterogener. Und diese Vielfalt als eine Bereicherung zu betrachten, unser aller Leben und den Schmerz der älteren Generation, der da vielleicht noch vorhanden ist und die Probleme und die Traumata der älteren Generation nicht als was zu betrachten, was es zu überwinden gilt und was man unbedingt wegdrücken muss, sondern einfach als Teil unserer Geschichte. Weil wir so drei, die hier sitzen, alle rund um die 40, 50.
29.
In
Hundejahren.
Sind die erste Generation, die im Gegensatz zu Leuten wie Rosa von Braunheim oder Matthias Frings oder Jérôme Castel, die Chance haben, im Geschlecht, mit einer relativen Angstfreiheit aus dem Leben zu scheiden. Viele dieser Traumatisierungen, die wir haben, können überwunden werden und können bearbeitet werden, weil wir jetzt die Chance haben. Und ich glaube, wenn sich 21-Jährige oder Leute, die jetzt 19 sind, hinstellen und lernen, woher sie kommen. Who's your family? What happened? Irgendwie. Und nicht sagen, irgendwie, AIDS ist furchtbar und darüber will ich nichts wissen und ich will über diese ganzen Leichen in eurem Keller, mit denen könnt ihr alleine alt werden. Muss alles nicht sein, sondern die queere Geschichte ist inzwischen über 100 Jahre lang und darauf können wir stolz sein und davon können wir alle was lernen. Und zwar gegenseitig. Vielleicht, Tatjana, du hast es doch so, such dir doch einfach ein paar jüngere Männer, die dir sagen.
Das Loch besamen.
Nicht das Loch besamen, das macht sie doch nicht so gerne.
Ich bin doch Kammdamp.
Sie ist Kammdamp. Ja.
Aber was mache ich jetzt mit meiner ganzen Lebenserfahrung? Gebe ich sie jetzt weiter oder ziehe ich mich zurück und
Schatzi,
versuche nicht lehrerhaft mir zu sagen?
Es ist ganz einfach. Du machst dieses Angebot und wenn es angenommen wird, wird es angenommen und wenn es nicht angenommen wird, wird es angenommen. Dann nimmst du es nicht persönlich.
Das fällt mir ein bisschen schwer.
Sondern, welcome to older age, Babycakes. Ja. Das ist halt so. Irgendwie, die junge Generation hat keine Verpflichtung,
auf deine Weisheit zu hören. Ich sehe mich ja wie Frau Malzahn, die zum goldenen Drachen der Weisheit wird. Oh. So ein bisschen sehe ich mich.
Ja, die haben aber, weißt du,
irgendwie. Ich sehe mich als die Alte vom wandelnden Berge. Ich bin die Chronistin.
Welche alte?
Kennst du nicht?
Nein.
Die alte vom wandelnden Berge?
The Woman
die unendliche Geschichte.
Ja, welche Geschichte?
Die unendliche Geschichte.
Ich sehe
vom wandelnden Berge ist der Chronist, der alles aufnimmt.
Ja, the Woman in the High Tower.
Ja, ich sehe mich als Formalzahn.
Fuck all the way off. You can over there. With a microphone.
Ja.
Ja.
Okay, also nochmal ganz kurz zurück zu Barbie. Tolles Fazit. Ja. Nein.
Wir schneiden das alles raus.
Paul hat natürlich recht. Du hast natürlich recht. Aber ich bin froh, dass ich durch meine, wie soll ich sagen, unbedarft dumm reaktionäre Art manchmal noch sowas anstoße und Fragen in den Raum stelle, die man vielleicht nicht fragen darf, aber die ich einfach frage.
Du darfst jede Frage stellen.
Fertig aus.
Schatzi, ganz ehrlich, ich glaube, du bist eins der großen Erfolgsrezepte.
Du bist unsere Geheimwaffe, um ehrlich zu sein.
Honestly.
Ich bin die doofen Fragen stellt.
Nein, gar nicht doof. Aber du bist die Person, glaube ich, die ganz oft Konflikte mit sich rumträgt und die verbalisiert, die viele ZuhörerInnen auch haben.
Ja. Die Zuhörer und ich, wir sind eins.
Ja.
Ja.
Innen. Ja, außen. Es ist ja nicht so, dass Barbie und ich diese Konflikte nicht hätten. Nee. Es ist ja so nicht so, dass wir irgendwie keine Anwandlungen hätten in der Richtung. Es ist dann nur so.
Ich gebe mich diesen Anwandlungen hin.
Du hast die Eier in der Hose auch zu sagen, sorry, verstehe ich nicht, sehe ich anders, kapiere ich nicht. Ja. Erklär
gut.
mir mal.
Ja. Habt ihr gut erklärt, vielen Dank.
So, in diesem Sinne am 31.12., wir versprechen, es gibt auch im nächsten Jahr viel, erklär mir mal, und viel Too Old to Die Young. Wir werden im nächsten Jahr noch älter und noch weniger zum Sterben bereit sein.
Ja, und wir werden im neuen Jahr mit euch älter, wenn ihr uns die Stangen haltet, alle drei.
Ja.
Der war schlecht, I know. Aber hey.
Alles gut.
Ihr kennt das Spiel, es ist im neuen Jahr genauso wie im alten. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann folgt uns bitte auf Spotify, gebt uns 5-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcast, hinterlasst uns einen schönen Kommentar. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik oder Lob, dann könnt ihr uns das gerne schicken an tooldtodieyoungpodcast@gmail.com. Die Ziffer 2 ersetzt ihr mit dem Wort
Nein! Das Wort 2 ersetzt ihr mit der Ziffer 2.
Und wer sich mit uns schmücken will, weil er uns so toll findet.
Kauft sich ein T-Shirt
oder ein Hoodie oder ein Sweatshirt mit einem unserer Sprüche. Das könnt ihr jederzeit
tun. Available auf www.barbiebreakout.shop und dann geht ihr einfach die Leiste runter und dann kommen die Too Old to Die Young Merchandise-Geschichten. Die sind sehr hübsch. Die sehen sehr toll aus und kann man gut tragen.
Wir haben schon Fotos gekriegt von Leuten, die es gekauft haben und das sind wirklich Stücke dabei und ich muss sagen, sieht richtig gut aus. Ja.
Der Januar und Februar werden kalt, das ist immer schön, einen zusätzlichen Pullover zu haben. Ja.
Ein Hoodie. Ne? Ja. So, jetzt aber auch genug davon. So. Wir wünschen euch einen guten Rutsch, ein tolles neues Jahr und bleibt uns treu im Neuen und wir danken euch für das Letzte.
Tschüss. So, und ein letztes Mal in diesem Jahr auf Wiedergehört.
Bye! Tschüssi.